Hallo, herzlich willkommen hier zu schon vorgerückter, ich möchte noch nicht sagen später Stunde, live aus dem CCH in Hamburg, heute umgelabelt in CCC Hamburg. Wir senden live vom 38. Chaos Communication Kongress und wir haben uns hier zu viert auf der Bühne zusammengefunden, um, wie es im Veranstaltungsplan heißt, einen Ultraschall-Workshop anzubieten. Was genau und wie wir Workshop jetzt eigentlich interpretieren und was daraus wird, das, viel besser der Sound, danke. Jetzt ist der. Kaum macht man es richtig, dann läuft es auch mit dem Sound. Danke, viel schöner so. Was daraus wird, das werden wir so ein bisschen vielleicht selber rausfinden, was ihr für Hoffnungen, Wünsche, Nöte habt, was wir ein bisschen erzählen. Aber zunächst wollen wir mal erzählen, wer wir eigentlich hier so sind auf der Bühne, damit ihr es überhaupt wisst, mit wem ihr es hier zu tun habt. Ich fange mal einfach zu meiner Rechten an. Wer bist du denn?
Ich bin Udo. Fernsehmüll ist mein, ich habe mein Schild nicht mit, Kürzel. Ich bin seit Version 3 oder so dabei, weiß ich nicht mehr.
Früher? 2 hätte ich jetzt
gesagt. Auf irgendeinem Kongress. Ich glaube, der zweite
habe ich dich eingesammelt.
Kongress in Hamburg habe ich gesagt, hier, wir müssen mal über Tastaturbelegung sprechen. Und dann habe ich den Salat gehabt.
So funktioniert das in Open-Source-Projekten. Ja. So, und dann gucke ich den quasi zweitältesten dann hier an. Also, wen haben wir denn da ganz links sitzen?
Ich bin die Mesputin, die Mio Mesputin. Und ich bin mit Ultraschall 3.1 dazu gestoßen, nach einem länglichen... Es ist alles so viel fordern von euch als Community und wir kriegen das einfach nicht mehr hin. Post von dir im Sendegate. Habe ich dann eigentlich nur Doku machen wollen und dann habe ich gedacht, so um Doku machen zu können, muss ich eigentlich auch ein bisschen Programmieren wieder lernen. Und dann hatte ich auch den Salat.
Dann ist die Sache ziemlich ausgeartet, aber dazu kommen wir dann gleich vielleicht noch ein bisschen. Und der Jüngste hier im Team, direkt links neben mir, also jüngst, wahrscheinlich auch in Jahren, weiß ich nicht genau, aber zumindest im Jüngsten im Projekt.
Ja, hi, ich bin Joram und ja, ich glaube, meine erste Version, die ich installiert hatte, war 3.2, aber da war ich selber noch quasi Gast und habe mir das angeguckt und dann habe ich so viel gelernt darüber, dass ich gedacht habe, jetzt möchte ich das teilen und irgendwann um die 4er-Version rum habe ich angefangen, Tutorial-Videos zu machen und genau, habe dann gesagt, so, ich hatte Lust, Videos zu machen und habe dann angefangen, Dinge zu erklären, wie man Ultraschall installiert und aufsetzt und so. Und erstmal habe ich ganz frech einfach angefangen und dann habe ich Ralf gefragt, so, hey, übrigens, ich habe da so Videos, wollen wir da irgendwie mehr draus machen? Und dann, ja, jetzt sind sie verlinkt und freuen sich großer Beliebtheit, glaube ich.
Jetzt hast du auch den Salat, weil solche Leute fange ich natürlich sofort ein. Ja. Habe ich, glaube ich, schon mal in der Freakshow erzählt. Das ist ja erstmal immer so ein etwas sperriger Moment, wenn da jemand kommt und Dinge macht, für die man sich irgendwie selber zuständig fühlt in einem Open-Source-Projekt. Sprich, halt irgendwie schöne, lange, anderthalbstündige Tutorial-Videos zu schneiden. Und dann kommt da so ein junger Hüpfer um die Ecke und macht plötzlich so 4-Minuten-Teile, so richtig zielgruppenadäquat. Und da habe ich mir das aber angeguckt und dachte so, scheiße, der macht das besser als ich. Der sollte das lieber professionell machen. Es ist immer gut, wenn man sich mit Leuten umgibt, die besser sind als man selber. Es ist das einzig Sinnvolle, wie Open-Source-Projekte funktionieren können. Genau, wer ich bin, Ralf Stockmann. Ich habe uns den ganzen Salat hier eingebrockt. Ich finde Obstsalat, Ultraschall sollte wie ein Obstsalat klingen und nicht wie ein grüner Salat. Ist jetzt, glaube ich, 11 Jahre ungefähr her, oder ziemlich genau sogar. Das war so um die Jahreswende damals auch. Wo ich mir halt gesagt habe, so, das mit diesem Podcast-Aufnahme-Software-Ding, das ist irgendwie, das muss nochmal anders gedacht werden, weil das war wirklich eine Zeit, an die man sich ja kaum noch erinnern mag. Es gab Podlove so gerade eben. Das heißt also, wir konnten schon über WordPress Podcast publizieren und es gab auch schon so Projekte wie Shownotes und es gab auch schon allererste Ansätze von StudioLink und Auphonic gab es auch schon und so die große Leerstelle war aber irgendwie so, wie nehmen die Leute eigentlich Podcasts auf und das war schon alles noch so wie die wilden Tiere, entweder mit Audacity oder mit sündteuren Adobe-Geschichten und der 343 Max läuft auch hier auf dem Kongress rum, der hat mir dann irgendwann mal gezeigt, hier guck dir mal Reaper an. Das ist eine coole Software, damit nehme ich meine Podcasts auf und habe ich mir das damals angeschaut und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, oh, das sind die Leute, die Winamp gemacht haben. So, erinnert sich noch jemand an Winamp hier im Raum? Oh, alle Hände gehen hoch, hervorragend, wir sind ja unter Kennern, sehr schön. Winamp damals so die erste große MP3-Abspielsoftware auf Windows. Gab es die eigentlich jemals auf Mac? Ich glaube nicht, ne? Auf Mac und Linux hat es, glaube ich, nie ein Winamp gegeben. Und was damals schon faszinierend war, war, dass sie halt eine sehr offene API-Struktur hatten. Man konnte da so alles Mögliche an Plugins dran bauen, wenn man wollte. Nur um MP3s abzuspielen. Das klingt im Jahr 2024 auch einigermaßen absurd. Und das Zweite, was die hatten, war, dass sie Themes hatten. Das heißt, man konnte also, wenn man so eine etwas obskure Theming-Sprache sich drauf geschafft hat, konnte man sich dann irgendwie ein Weihnachtstheme drüber laden oder eins, das dann aussah, als würde man es auf dem Mac benutzen. Und ja, man kann sich das vorstellen. Und dieselben Leute haben dann halt irgendwann gesagt, also MP3s abspielen ist das eine, aber wir wollen jetzt doch mal irgendwie was Ernsthafteres machen. Und dann haben sie halt Reaper entwickelt, aber diesen Grundspirit haben sie halt die ganze Zeit beibehalten. Also zum einen eine sehr, sehr umfangreiche API anzubieten und zum anderen halt das Ganze so themable, skinnable zu machen, dass man halt eigene Benutzeroberflächen quasi drüber themen kann und das Ganze ein bisschen zutraulicher zu machen und ein bisschen zugänglicher zu machen. Naja, und dann habe ich dann halt irgendwie über den Lauf der Jahre versucht, das Ganze irgendwie immer professioneller und runder zu machen. Und vor allen Dingen ist es eigentlich eine DAW zur Aufnahme von Musik gewesen. Und wir haben also von Tag 1 an alles rausgeworfen, was mit Musik zu tun hatte. Also beispielsweise, dass die Timeline in Minuten und in Stunden zählt und nicht in Takten, wie es natürlich bei Musik irgendwie üblich ist. Kann man aber eben alles einstellen und das haben wir dann alles eingestellt und Stück für Stück haben wir also alles mit Musik rausoperiert und alles mit Podcasting reinoperiert bis hin zu eigenen Features und eigenen Funktionen. Genau, und 11 Jahre ist es her und jetzt sitzen wir hier und haben jetzt endlich eine neue Release rausbekommen. Bevor wir darüber vielleicht ein bisschen reden und dann vor allen Dingen, bevor ihr dann auch gleich die Mikrofone bekommt, soll ja ein Workshop-Charakter sein, wo ihr also ein bisschen was an Feedback reindrücken könnt, Feedback geben könnt, wo euch der Schuh drückt, da kam das Drücken her, würde ich ganz doch nochmal die Gelegenheit nehmen wollen, hier so zwei, drei Dinge ein bisschen zu feiern. Erstmal hier nach rechts geguckt, zu Udo rüber. Was ist das für ein geiles Teil, was so, im Sendezentrum steht? Ich war echt noch nicht viel auf dem Kongress heute. Heute ist Tag 1. Ich bin mit Kindern hier. Ich habe 90% der Zeit im Kidspace abgehangen. Aber selbst dort wurde ich schon angesprungen. Ey, hast du schon das Ultraschallgerät gesehen?
Ja, es gibt jetzt das Ultraschallgerät. TM. steht hier, wenn ihr rausgeht, links gerade runter. Habt ihr bestimmt alle gesehen, dieser große, nicht? Da steht ein Ultraschallgerät, ein medizinisches. Ich habe heute erfahren von einem Mediziner, das wäre das Mercedes unter den Ultraschallgeräten, weil der hat noch eine Bremse, weil die Modernen haben alle nicht so gute Bremsen und so. Also das ist so das, so Rock-Solid-Ding, das Gehäuse. Also es macht nichts mehr mit echtem Ultraschall, aber es läuft Ultraschall 5.1 drauf. Ja. Also und es ist ein unfassbarer Magnet, da stehen die ganze Zeit mindestens 4 Leute drum. Und gucken, ist das ein Ultraschallgerät? Also, ja, und dann muss ich immer die Geschichte erzählen.
Wir sind ja Audiomenschen, wir müssen das schon etwas genau beschreiben, was das ist. Also, das Ganze ist also kein Scherz, sondern es ist also wirklich ein Mannsfrau hohes Ungetüm, bestimmt 1,60 Meter hoch, würde ich so schätzen. Ja. Und das ist das, was man so ins Zimmer reingerollt bekommt, wenn Frau schwanger wird. Es ist ein Ultraschallgerät.
Genau, wirklich, wobei halt dieses Modell, das ist ein Vivid 7 Pro von General Electric.
Natürlich ist es das.
Ist mehr so für Herz und Gefäß.
Für Herz und Gefäß.
Geschichten. Das zeigt zum Beispiel, habe ich heute gelernt, das hat einen Doppler-Effekt. Das kann dir anzeigen, wie die Strömungen in den Blutgefäßen ist.
Und Udo hat...
Aber hier, Gero weiß doch darüber Bescheid, oder?
Achtung, jetzt bräuchte man mal kurz das Saalmikro auf.
Also das Vivid 7 ist die Klinikversion, die du bekommen hast. Und das ist die kardiologische. Der Doppler-Effekt zeigt eben an, in Rot geht eben zum und Blau weg vom Herz. Also dann kann man eben nochmal sehen, zum Beispiel Herzklappendefekte.
Ja, genau,
sowas. Solche Dinge. Weil man die Strömung und Verwirbelung auch sehen kann.
Ja.
Also ich schaue mal eben, ich habe auch eben schon Beweisbilder gemacht, habe ich hier mal kurz... ob die hier schon rüber gestreamt sind. Dann könnten wir da auch einfach mal drauf gucken, während wir darüber reden. Das hilft vielleicht. Nee, ist noch nicht synchronisiert. Ach, Apple. Mann, Peak Apple. Was erlaube Tim? Gut, können wir jetzt nicht ändern. Ist jetzt so. So, und dieses Gerät steht da also vorne und da hast du jetzt also unser Ultraschall draufgebracht. Mhm. Und seit Monaten postest du halt irgendwie so Bilder und Ausschnitte davon in unserem internen Projektchat. Das ist so ein Klassiker von so, ja, okay, lustig, sieht irgendwie komisch aus. Und dann hat man es so live und in Farbe vor sich stehen und sofort macht alles total Sinn. Ja? Mhm. Und hier, der Kongress ist halt auch ein Ort, wo sowas total Sinn macht. Das passt hier völlig gut rein. Der Monitor, das ist der Originalmonitor, der dort eingebaut ist.
Ja,
oder ist das, oder hast du da irgendwas reingebaut?
Das Gehäuse ist das, was da drauf war, ein 17 Zoll Röhrenmonitor.
Ja.
Das Problem ist aber, dass die Röhre da drin war, also da war noch eine Röhre drin, aber keine Elektronik, die Röhre ansteuert. Weil die hat die Firma, die das Gerät zerfetzt hat, um Ersatzteile zu sammeln, wahrscheinlich ins Regal gelegt als Ersatzteil. Deshalb habe ich die Röhre ausgebaut, belüftet, zum Schrottplatz gebracht und jetzt ist ein LC-Display eingebaut von einem VGA 15 Zoll Monitor. Ah ja, da ist das Bild.
Ah, jetzt haben wir die Bilder hier. Genau, können wir jetzt mal den mal meinen Laptop auf den Stream werfen. Genau,
ja,
da sehen wir es jetzt. Und da sehen wir also schon eine Menge Hardware, die hier so auch verbaut ist unten. So, da ist also unten eine Tastatur. Mhm. Die war auch schon drin.
Die war drin, allerdings die, also diese hellgrauen Tasten, das sind die Originalen, die 1 zum Beispiel. Und Backspace und Enter.
Ja.
Und die anderen sind so beschriftbare MX-Keys, die man so fertig kaufen kann. Da kannst du Papierschnipsel drunter schieben. Mhm. Da musste ich dann einen Adapter 3D drucken, damit du die neumodischen MX auf die komischen runden Dinger adaptieren kannst. Diese ganze Tastatur werde ich aber als ein To-Do komplett neu bauen, weil die Tastatur ist eine Katastrophe. Also manche Tasten klemmen und also es ist eine Scheiß-Tastatur, sagen wir es
so. So will man dann nicht arbeiten.
Nein, bei der Aufnahme. Man will eine schöne. Allerdings willst du vielleicht keine, die klack, klack, klack macht. Also muss ich leise. Also ja, es ist ein Projekt, genau. Dann sieht man da den Trackball, der funktioniert.
Mhm. Sogar die, ziemlich gut, finde ich.
Ja, die Taste, die oben ist, das ist die, jetzt die linke Maustaste, das ist die abgegrabbelte. Also die wird im Krankenhaus offensichtlich den ganzen Tag gedrückt. Die anderen beiden sind noch nicht angeschlossen. Und alle anderen Tasten sind auch noch nicht bedienfähig. Das muss ich weiter analysieren. Was aber cool ist, heute haben mich, glaube ich, 4 Personen angesprochen, die sagten, ah, du brauchst Schaltpläne, ich kenne einen, der könnte die besorgen, ich melde mich. Mal gucken, was passiert. Weil die gibt es nicht irgendwo, du findest die nicht. Und ich habe die Firmen angeschrieben, die reagieren halt auch nicht. Und alle sagten mir, vergiss es, Medizintechnik kriegst du nur unter der Hand, wenn du Glück hast. So, wir schauen mal, was passiert.
Wo hast du das Ganze her? Wo kriegt man sowas?
Ich hatte bei eBay einfach mal aus Spaß geguckt, was kostet eigentlich so ein Ultraschallgerät? Mhm. Dann habe ich mehrere tausend Euro Beträge gesehen und gedacht, okay, so viel wie ein Auto. Nette Idee, aber geht nicht. Und dann habe ich das Vivid 7 Pro gesehen und gedacht, boah, sieht das geil aus. Habe dann mal die Suche gespeichert und ein paar Monate später tauchte eins auf für einen niedrigen 100 Euro Betrag. Und dann habe ich die Firma angerufen und dann haben wir einen Deal gemacht und jetzt steht das Ding bei mir im Schuh. Und jetzt auf dem Kongress.
Wie hast du das hingekriegt?
In einem VW ID3.
Okay. Passt was? Rein. Echt? Das ist reingepackt?
Ja, ja.
Also irre Aktion.
Und noch alles, was wir mitgenommen haben. Passt.
Wenn ihr es noch nicht euch angeschaut habt, schautet euch an. Das ist etwas, was sehr, sehr gut hier zu diesem Kongress passt.
Auf jeden Fall.
Zu unserem Projekt.
Ja, ja.
Vielen Dank. Super. Okay. So. Eine zweite Sache, die ich gerne noch mal etwas feiern würde, ist in der Tat Mio. Hier links. Das wird jetzt wahrscheinlich wieder unangenehm sein, aber da muss ich mich jetzt mal drüber hinwegsetzen, weil sie ist diejenige, ohne die wir jetzt mit einiger Sicherheit keine aktuelle Ultraschall-Version 5.1 hätten. Weil bei mir ist, habe ich auch im Release-Screencast schon gesagt, eine Menge Leben dazwischen gekommen. Und sie ist die, die wirklich hier die Staffel immer wieder hochgezogen hat und gesagt hat, hier, wir müssen mal und schaut mal hier und könnten wir nicht.
Und viele Bugs, die endlich mal gefixt werden müssen.
So viele waren es nicht, aber doch. Doch.
Ein paar wichtige waren da schon.
Ein paar wichtige waren wir schon. Ich habe ja, glaube ich, schon erzählt, als ich die habe dann ja doch zumindest den Release-Screencast, das lasse ich mir hier nicht nehmen, den noch selber zu machen. Joram mag mir das verzeihen, wo wir dann die ganzen Release-Notes durchgehen und dachte vorher halt, naja, das hast du ja, ist ja nur eine Punkt-1-Release, das hast du bestimmt in 10 Minuten irgendwie fertig. Und schwupps, waren es dann doch schon wieder, ich weiß nicht, wie lange ist das Viech geworden, auf jeden Fall irgendwie 50 Minuten oder sowas. Da ist dann doch echt eine Menge zusammengekommen. Bestimmt 90% davon kam aus deiner Programmierfeder. Vielen Dank dafür. Hast du eigentlich irgendwas davon auch schon KI entwickelt gemacht? Hast du irgendwo mal was in ChatGPT reingeworfen?
Ich entwickle nicht mit KI.
So,
das
okay. Das
steht mir einfach nur im Weg rum. Ich muss direkt an der Software noch selber arbeiten.
Ah, okay. Können wir vielleicht hinterher, wenn uns nichts mehr an Themen einfällt, können wir das nochmal diskutieren, ob das für die 6, was wir da für die 6.0 für vielleicht unterschiedliche Ansätze oder Philosophien haben. Okay, dann würde ich sagen, öffnen wir doch jetzt vielleicht mal ein bisschen das Format, um zu schauen, warum sitzt ihr denn hier? Was sind eure aktuellen Erfahrungen? Habt ihr die 5.1.1? Das ist ja mittlerweile schon drauf. Was steht euch da im Weg? Wo schüttelt ihr die Fäuste zum Himmel, warum wir es gegenüber der 5.0er nicht schon längst gefixt haben? Das sind vielleicht die Sachen, die uns jetzt am meisten helfen würden, um nochmal drauf zu gucken, zu schauen, okay, da hatten wir irgendwo noch einen blinden Fleck, das haben wir irgendwie übersehen. Gibt es da etwas? Dann ist hier und jetzt der Moment, wo man das perfekt einbringen kann.
Ich habe was. Jetzt bin ich da. Speziell so Sachen, wo ihr immer wieder die gleichen Sachen immer wieder machen müsst und euch dann irgendwann mal fragt, so, wieso muss ich die 5 Schritte nochmal machen und nochmal machen und nochmal machen. Und das sind dann meistens Sachen, die man verautomatisieren kann, falls ihr also sowas habt.
Ich habe da auch quasi als Anreiz ein Beispiel für, direkt nachdem wir, glaube ich, auf das Subscribe das vorgestellt haben, kam jemand zu mir und der hatte einen Workflow mit auf Phonic, der hatte einen Workflow, den ich so noch nicht erlebt habe, der aber für ihn extrem viel Sinn ergeben hat und da haben wir so ein bisschen gequatscht und dann haben wir es geschafft. Also ich habe erst einen Entwurf gebaut, versucht mit ChatGPT was zu machen, hat so halb gut funktioniert, habe ich mit Meo drüber gesprochen. Sie hat dann einfach mal so, ich weiß nicht, wie lange es dich gekostet hat, aber woran ich so 2 Nachmittage mit komplett dilettantisch rumgehackt habe, hast du mir dann ein sehr schönes Beispiel gegeben, aber da konnten wir das Problem lösen. Mhm.
Genau. Sag doch einfach mal, was das war, was so
also
typische Klickstrecken sind.
Also der Workflow war da so, dass die quasi ganz lange am Stück aufnehmen und sich zusammen Videos angucken, aber immer nur kurzzeitig sprechen. Und dann lassen sie hinterher mit Auphonic das ganze ewig lange Projekt von Auphonic zerschneiden, sie Stille markieren. Mhm. Dann kriegen sie Regions zurück von Auphonic, die ziehen sie dann wieder in Ultraschall. Und vorher mussten sie quasi von Hand Region für Region durchgehen, die markiert war als Stille, und die rausschneiden. Und das ist quasi aus 5 Stunden Aufnahme eine Stunde lang Gespräch wird, weil sie zwischen diesen Gesprächsteilen wohl sehr lange Pausen haben, weil das so ist, wie sie da arbeiten. Aber man kann es halt einfach automatisieren, dass dann als einfach Region für Region durchgeht, die als Stille markiert ist und die rausschneidet. Und dann anstatt von Hand klick, 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 klick die ganze Zeit zu machen, drückst du eine Action jetzt und dann schnurrt das alles zusammen. Und dann ist alle Stille, die vorher per Region markiert war, von Auphonic weg. Und es ist, ich habe noch niemanden vorher gehört, der so arbeitet. Also vor allem, also wer macht denn quasi wirklich 20-minütige Pausen im Gespräch, bevor es dann weitergeht? Aber für die war das ein großer Painpoint. Und das haben wir quasi so lösen können.
Ich habe Fragen.
Ich kann dir nachher, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, weil er mir nicht freigegeben hat, sozusagen noch mehr Details zu nennen.
Naja.
Aber wir können dich gerne nachher mal in die Richtung schicken, um dann viele, viele Fragen zu stellen.
Wahrscheinlich habe ich jetzt relevante Punkte noch nicht verstanden, aber die Hörerinnen und Hörer da draußen an den Rundfunkempfängern. Wir sind mittlerweile bei Ultraschall und dem darunter liegenden Reaper ja in so einer Situation. Eigentlich gibt es alles schon an irgendeiner Stelle und irgendeinen Weg, um da hinzukommen. Das ist so ein bisschen wie diese Word-Studie, die ist, zitiere ich da mal ganz gerne, die ist auch schon, glaube ich, 15 Jahre alt, wo Microsoft eine große Umfrage gemacht hat, so welche Features fehlen euch eigentlich in Microsoft Word, und 95% von dem, was zurückkam, gab es einfach schon. Ja, und es war einfach nur halt nicht auffindbar, weil es einfach zu viel war in den ganzen Menüs. Und daraus ist dann diese Ribbon-Initiative entstanden von Office, dass sie dann mit diesem neuen GUI-Konzept irgendwie reingegangen sind. Das war dann die Reaktion darauf. Und ich hätte jetzt gesagt, ja okay, aber wir haben doch schon eine automatisierte stille Erkennung und automatisch Stille rausschneiden. Und warum stoppen sie nicht die Aufnahme, wenn sie den Film gucken und starten wieder neu oder setzen Marker rein? Also da würden mir jetzt 3 bis 4 Wege einfallen, um dieses Problem schon mal zu lösen, ohne dass ich irgendwo Sachen von Auphonic an Daten interpretieren müsste. Aber ja, die wollten das halt so.
Die war, also für die war der Workflow wichtig, dass es quasi Post auf Phonic ist, mhm, dass, und Auphonic quasi deren Regions zurückspielt und auch nicht Auphonic die schon rausschneidet oder so, weil ich glaube, das kann Auphonic ja mittlerweile auch, ne?
Ja.
Sondern dass Auphonic die Regions zurückspielt und sie es dann in Ultraschall fertig macht.
Okay.
Aber auch das können wir lösen. Also als Beispiel für quasi, ich habe einen Workflow, der macht für mich Sinn, viele andere finden das vielleicht nicht so cool oder arbeiten ganz anders, aber um meinen Workflow einfacher zu machen, wäre folgendes Feature cool. Das wäre super auch zu hören jetzt.
Okay, also Udo hat sich auf jeden Fall gerade eben gemeldet. Du hast ein Feature.
Da hinten.
Ah, okay, dann
fangen wir erstmal da an.
Ich
fülle auf, wenn das ist, okay, können wir auch sonst so besprechen.
Eigentlich ist so eine Fortführung von einer Diskussion, bräuchte man nicht mal im Sendegate oder sowas oder irgendwo so eine Sammlung von Workflows, wo dann jeder mal so, wie es er macht, beschreiben kann und man dann halt auch Gemeinsamigkeiten macht, zum Beispiel solche Skripte wiederfindet oder.
Ja, da muss ich jetzt natürlich an Tim denken, der ist glaube ich nicht hier, der ja sehr, wie hießen die nochmal, messianisch unterwegs ist.
Da spricht ja schaut der Geisteswissenschaftler in der Naturwissenschaft an. Ja, messianisch habe ich noch nie gehört.
Missionarisch meinst du, oder?
Missionarisch, ja, ja. Nee, ich suche eigentlich noch ein anderes Wort. Warte mal, was hat was habe ich eigentlich für ein Microsoft-Ding gerade am Laufen? Microsoft hat was nochmal eingestellt? Evangelisten, genau. Also auf jeden Fall, Tim ist ja der Meinung, dass der einzig wahre Workflow der ist, eben dieses Stille-Reduzieren-Feature, was wir eingebaut haben, dafür zu missbrauchen, in Anführungszeichen, sich gar nicht so sehr um die Stille zu konzentrieren, sondern alles, was gesprochen wird, in kleine Item-Happen zu zerlegen, um die dann besser zusammenschieben zu können, um auch irgendwie Mikrostille quasi irgendwie rausschneiden zu können und irgendjemand hustet sofort zu sehen und wegzucutten und Leute fallen sich gegenseitig ins Wort und ich will aber den Hauptsprecher irgendwie dominant halten und um das Ganze irgendwie vernünftig steuerbar zu halten. Ich weiß nicht, ob ihr mal so eine Timeline von der Freakshow, die Tim Schneid gesehen hat, da sind hunderte von Items, mindestens. Ja. Wo ich also auch sagen würde, ja, interessanter Ansatz, Tim, kann schon verstehen, wie du das hier meinst, aber für irgendwie 80% der Leute draußen macht das wahrscheinlich nicht so richtig viel Sinn. Ne. So, und der Gegensatz ist halt irgendwie so der Apple Way, wo du sagst so, ja, Flexibilität mal besser nicht so. Wir machen irgendwie einen Best Practice, wir machen einen Vanilla Way und mit dem müssen die Leute irgendwie einigermaßen klarkommen und den vermitteln wir erstmal. Und wenn die Leute damit nicht zufrieden sind und wenn ihnen das nicht hilft, dann können wir immer noch auf die Dörfer gehen und gucken, so wie wir die Leute noch irgendwie einfangen. Also da bin ich so ein bisschen zwischen diesen Polen, oszilliere ich auch selber immer so ein bisschen her. Wenn du den Leuten, also wenn du zu viel Buntheit quasi irgendwie präsentierst bei so Workflow-Geschichten, schreckt das, glaube ich, auch Neulinge ganz schön ab. So im Sinne von, okay, jetzt habe ich hier im Sendegate, also Sendegate nebenbei für die, die es noch nicht irgendwie mitbekommen haben, so das Zentralorgan des deutschen Podcastwesens, der freien Szene, ein Forum, wo wir uns gegenseitig irgendwie unterstützen und Dinge publizieren und Experimente machen und vernetzen. Und da habe ich plötzlich einen Bereich mit irgendwie 40 verschiedenen Workflows, wie Sendungen aufgenommen werden. Da kann ich mir vorstellen, dass das auch einen gegenteiligen Effekt haben könnte.
Es geht ja erstmal um die Dokumentation, ja, und wir haben halt momentan das Problem, dass jedes Projekt für sich halt ihren Workflow dokumentiert, aber halt übergreifend die wenigsten Dokumentationen findest, ja, und aus meiner Sicht bräuchte es dann Wiki oder was auch immer, wo man das halt mal zusammenführt und so sagt, okay, das ist der Workflow, den die benutzen, das ist der Workflow, die benutzen, vielleicht auch mal durchnummeriert, ja, irgendwie sagt, okay, das ist eine Abwandlung von dem Workflow oder sowas,
ja,
dass man da, wenn man neu anfängt, sich nicht immer aus Legosteinen sich was komplett Neues zusammenbaut, sondern sich halt dann aus 5 Standards-Workflow der Community sich den raussuchen kann, der für seinen Workflow am besten passt. Ja.
Ich sehe das Problem eher dahingehend, dass es sehr zeitaufwendig ist, sowas zu dokumentieren und noch dazu nachvollziehbar zu dokumentieren. Insofern bin ich da, also ich sehe deinen Punkt und würde da sogar mitgehen, aber ich sehe halt nicht, dass es wirklich in der Praxis dann gemacht wird, so unbedingt, es sei denn von Leuten, die so hyperenthusiastisch sind oder von dir, Joram.
ja, genau, also erstens wollte ich sagen, so ein bisschen. Also ein paar kleinere Videos habe ich, die quasi so alternative Workflows auch zeigen. Aber ich habe jetzt, glaube ich, schon über ein Jahr nichts Neues mehr gemacht, aus verschiedenen Gründen. Auch viel Leben passiert. Aber vor allem hindert ja niemanden einen daran, das im Sendegate einfach zu machen. Also ich glaube, niemand von den Moderatoren im Sendegate wird einen Post löschen, wo jemand seinen Workflow beschreibt. Und wenn das quasi Anklang findet und wir dann eine Sammlung haben, dann haben wir ja auch noch hier vorne Gero sitzen, der auch schon ein Mikrofon hat, der auch noch gleich was dazu sagen wird, haben wir auch noch ein Doku-Team, also an das man sich andocken kann. Also ich möchte quasi dazu ermutigen, die vielen offenen Kanäle dann zu nutzen, wo man sowas einbringen kann. Weil, ja, es ist halt auch wiederum komisch, wenn quasi so ein zentrales Team, jetzt wenn quasi so ein Ultraschall-Team auf einmal sagt, so, sag uns mal deinen Workflow, damit wir den dokumentieren können. Sondern es muss dann halt eben auch von den Leuten kommen.
Ja, vielleicht dazu, wir haben sowas vorgesehen in der Doku-Ecke, dass man praktisch so, wie haben wir das genannt? Also wo du so Hacks reinmachen kannst, ja. Ist halt nur, wie gesagt, schwierig, jemand zu finden, der es macht. Ja, also das muss halt einer tun. Und das, die rennen dir im Sendegate nicht die Tür ein und auch bei uns schon gar nicht. Also wir haben sehr viele Versuche gestartet, aber ja, ich finde es eine gute Idee. Wir müssen es nur irgendwie hinkriegen. Und dann habe ich noch einen Punkt noch, weil du das vorhin gefragt hattest, Ralf, was ich mir wünschen würde, das hatte ich mit Meo auch schon mal besprochen, was ich schön fände, wäre so eine Ultraschall in leichter Sprache, also so eine einfache Version, die du dann in die Extended-Version schalten kannst. Ja, also das fände ich irgendwie zum Einstieg, hast du auch gerade gesagt, sehr gut, wenn du wirklich so eine einfache Oberfläche hättest, wo du sagst, okay, wenn du das jetzt nur mal benutzen willst, mach das so und wenn du jetzt mehr willst, dann schalt um. Weil wir sind jetzt, glaube ich, in so einem Punkt, wo wir schon sehr, sehr komplex sind mit der Software. Du kriegst Leute neu sehr schwer rein, weil sie erschlagen sind.
Ja. Meiner Ansicht nach, ja. Also. Da ist liegt jetzt gerade eine Menge im Raum, was ich versuchen würde, so ein bisschen nochmal einzuhegen und ein bisschen zu kommentieren. Das allererste Mal, euch habe ich natürlich gerade beim Liebe-Ausschütten komplett übergangen. Mea culpa, ich peinige mich, nämlich das Doku-Team, ja, auch komplett neu jetzt zur 5.1. Erstmalig gibt es eine ziemlich durchgängige schriftliche Dokumentation von Ultraschall. Bisher gab es halt nur die Screencasts und die hatten halt den Schönheitsfehler, dass du eigentlich 11 Jahre durchgucken musstest, um wirklich sämtliche Features an irgendeiner Stelle mal aufzufinden, weil ich natürlich bei den Release-Screencasts immer nur die neuen Features gemacht habe, plus so ein paar Standardsachen. Dann gab es von Udo und mir, glaube ich, mal so insgesamt 2 Videos, wo wir versucht haben, mal wirklich so 60, 90 Minuten, meistens auch auf dem Kongress hier, mal wirklich von A bis Z alles so einmal durchzuspielen, aber dann auch nicht so richtig in die Tiefe gehend. Also wir hatten da einfach mal echt eine Lücke im Sinne von so, wo kann ich das jetzt eigentlich lernen? Ja, ich habe den Eindruck, so manches verstehe ich vielleicht nicht so richtig, wo kann ich das mal irgendwie nachlesen? Und über wenige Dinge habe ich mich in der Tat so gefreut, wie das endlich mal Leute Liebe zur Doku gezeigt haben. Dann haben wir ein bisschen Technikdebatte gehabt, so wie machen wir es und es ist jetzt alles Git-basiert und alle können mitmachen und also zum einen große Liebe, zum anderen auch der offene Appell an die Community, schaut da mal drauf, wenn ihr den Eindruck habt, mein Lieblingsfeature XY fehlt doch hier, setzt euch vielleicht mal eine Stunde dran und schreibt mal irgendwie einen Text und macht einen Pull-Request entsprechend drauf oder schnackt uns einfach an im Sendegate, wo auch immer, was für ein Kanal. Diese Doku hat, glaube ich, auch was das Mitmachen angeht, noch sehr viel mehr Liebe verdient, weil ich finde das super, dass man doch einfach mal so die Single Source of Truth, nennen wir das, glaube ich, in der Informatik hat. So, da kann man eigentlich nachgucken, wie es eigentlich wirklich gemeint war, das Ganze. Super Projekt. So, Dinge einsammeln. Also, das mit diesem Workflows dokumentieren, wo ich jetzt so ein paar Minuten im Hintergrund drüber nachdenke, gefällt mir das natürlich schon viel besser als bei meiner initialen Reaktion. Ich glaube, man muss den Leuten dann aber Spielregeln geben, um nämlich genau dieses Problem, okay, wie dokumentiere ich jetzt eigentlich? Mache ich jetzt eine schriftliche Dokumentation? Muss ich einen Screencast machen? Muss ich Screenshots machen, damit die Leute das verstehen? Da muss man, glaube ich, noch mal ein bisschen Gehirnschmalz drauf werfen, was ein praktikabler Weg ist zwischen, es ist auf der einen Seite nachvollziehbar, ja, was Mio sagt, es muss schon, wenn ich es durchlese, muss ich schon verstehen, was da eigentlich dokumentiert wird, und ohne dass ich Spezialexperte bin, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite muss es vom Aufwand her halt sich irgendwie rentieren. Ja? Man darf da jetzt nicht sagen, so, du musst da jetzt irgendwie 2 Wochen dran basteln. Da könnte man mal überlegen, was da eigentlich so ein Weg ist, was so Building Blocks quasi wären, wo man sagt, so, manche Dinge muss man vielleicht auch wirklich nur einmal machen, oder können wir vielleicht sogar auch ein bisschen in Vorleistung treten und sagen, so, das sind Dinge, die wahrscheinlich irgendwie so alle irgendwie machen. Also Projekt einrichten, was gibt es da so für unterschiedliche Philosophien? Wahrscheinlich gar nicht so rasend viele. Am weitesten auseinander geht es wahrscheinlich im Schnitt und Post-Production. Ja, da wird man dann eine viel größere Spanne irgendwie haben bei dem, was man da macht. Ich finde das spannend. Ich würde da, glaube ich, noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Und so der letzte Gedanke, der von euch reinkam, wie macht man, gibt es quasi so einen Easy-Modus und einen Experten-Modus, den man irgendwie so hin und her schalten kann. Ne? Also ist schon ein paar Releases her, ich glaube zur 3 oder zur 4er Version, hatte ich mal in meiner Keynote so den Claim rausgegeben, es gibt keine Podcast-Produktionsfirma, Software in Klammern inklusive Hindenburg, die ja am ehesten noch so auch darauf spezialisiert sind, die so wenige Buttons haben wie wir und so wenig GUI-Elemente. Und dann bin ich wirklich durchgegangen und habe also gezählt, wie viele Knöpfe hat eigentlich Audacity, auf die man drücken kann, und wie viele hat Adobe Audition, auf die man drücken kann, und wie viele hat Hindenburg. Und da waren wir in der Tat so ein Drittel drunter unter dem nächsten. Ich glaube, Hindenburg war so das nächste. Das heißt also, ich will nach wie vor sagen, unsere GUI ist eigentlich erstmal nach wie vor relativ schrittlicht. Ich würde sagen, wahrscheinlich könnte man das Views-Konzept auch über Bord werfen und sagen, so, das ist wahrscheinlich, wer von euch hat jemals eigentlich einen View umgeschaltet? Mal kurz Handzeichen. Ja, doch, immerhin die. Und macht ihr das auch regelmäßig oder nur einmal? Ne, werden schon weniger. Ja, also damit könnte man sicherlich noch mal ein bisschen aufräumen. Also der Gedanke war da, dass man unterschiedliche Werkzeuge anbietet für Aufnahme und für Schnitt und Post-Production und dass das unterschiedliche Anforderungen jeweils an die Nutzeroberfläche stellt. Aber ich mittlerweile denke, wahrscheinlich macht es die Sache eher komplizierter als effizienter an der Stelle. Da könnte man vielleicht vereinfachen.
Aber stimmt es denn noch mit den GUI-Elementen, wenn man sich jetzt diese Web-Tools anguckt? Ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen, Zencaster und tausend ähnliche. Weil die haben doch mittlerweile nur einen dicken roten Button und einen mach mir fertig.
Ja.
Und dann.
Also ja, im Sinne von, ja, da stimmt es nicht mehr. Ja. Also die sind mit Sicherheit einfacher. Und das ist auch eine Konkurrenz, die, finde ich, kann man noch ernst nehmen. Und Da kann man mal drauf schauen, so was machen die eigentlich nochmal anders und was machen die nochmal richtig an der Stelle, indem sie sagen, so, da können wir wirklich Komplexität auch nochmal ganz radikal runterfahren. Das spielt so ein bisschen in Richtung neuer GUI-Engine. Da müsste Mio vielleicht gleich nochmal ein bisschen zu sagen, dass wir da mit der nächsten 6er-Version dann auch nochmal ganz andere Möglichkeiten technisch haben, als wir das bisher hatten. Weil bisher muss man mal sagen, wenn man sich so unsere Oberfläche anguckt, jedes GUI-Element ist halt schon quasi von uns händisch umgebogen. Ja, also da war ursprünglich mal was anderes in der Nutzeroberfläche und wir im Hintergrund schieben wir dann wirklich andere Bitmap-Grafiken rein.
Wollen wir die mal auf dem Screen machen, die GUI? Weil wir gucken jetzt quasi auf dein Screen, aber der Stream nicht.
Ja, können wir machen.
Dass man sich wenigstens für die Leute, die das nicht so kennen.
Noch ein Beispiel, was ich in meinem alten Job immer benutzt habe. Es gibt so eine Schnittsoftware, Avid Media Composer, das ist so das Ding, wo die Hollywood-Filme mitgeschnitten werden. Und ein guter Vergleich ist immer eine Küche. Wenn du ein Spiegelei machen willst, brauchst du keine Großküche. Ne, da brauchst du eine Pfanne und einen Gaskocher. Und Ultraschall ist, glaube ich, mittlerweile so eine mittelgroße Gastro-Küche. Du kannst irgendwie alles machen. Ja, du kannst Pfannkuchen machen, kannst aber auch Rehrücken mit, keine Ahnung, was man mit Rehrücken macht, komplizierte Dinge machen. Ja, aber die Leute wollen vielleicht nur einen Pfannkuchen machen. Und du kannst auch frittieren mit einem Topf. Du kannst aber auch die Fritteuse nehmen. Und zu Hause hat man vielleicht eher die Fritteuse. Und in Ultraschall nimmst du halt den Topf, weil das ist ja ein Kupfertopf da. Und dann gießt du Öl rein und frittierst. Geht auch. Also vielleicht sollten wir versuchen, bei manchen Sachen so die Konsumerküche zu sein, ja, der Airfryer, das Waffeleisen. Aber in anderen Fällen, wenn man es braucht, kannst du umschalten und hast plötzlich die Großküche, wo du irgendwie Filter und Siebe und Kellen und, keine Ahnung, Sous-Vide und
so was machst. Ne? Also in so dem einen oder anderen, es kommt hier Leben in die Diskussion, das finde ich natürlich gut. Ich zeige mal eine Geschichte, wo wir das schon ansatzweise machen. Das ist, ich weiß nicht, ob das schon mal jeder ausprobiert hat, wenn man also hier unten diesen Mixerbereich, wo also die Lautstärkeregler sind und die Kapitelmarken und unsere Uhr angesiedelt ist, und man kann ja die einzelnen Bereiche so angreifen, dann erscheint hier auch so eine gelbe Linie, und wenn man die hochzieht, dann sieht man, dass plötzlich die Komplexität der Werkzeuge zunimmt, wenn sie mehr Platz bekommen auf dem Bildschirm. Ja, das geht ja so ein bisschen in die Richtung, dass man sagt, okay, ich habe wenig Platz, geh mir weg mit diesem ganzen komplizierten Kram, dann hat man wirklich eine sehr reduzierte Oberfläche und wenn ich aber Profi-Features brauche, schiebe ich das halt quasi hoch. Ne? Das klappt aber natürlich nicht für sonderlich viele Bereiche, sondern halt nur da, wo es uns Reaper bisher halt erlaubt an der Stelle. Ansonsten würde dein Ansatz jetzt in der Technologie der 5er-Version bedeuten, dass wir im Hintergrund quasi ein anderes Theme reinschieben, mehr oder weniger. Ne? Wäre technisch auch denkbar.
Ja, oder auch das Podcast-Menü. Ne? Zeig mal das Podcast-Menü.
Das ist ganz schön lang
geworden. Das ist lang genau, geworden. So, jetzt könntest du sagen, ich schalte um auf private, auf Studentenküche. Ja, dann ist da nur noch Herdplatte an, aus. Fertig. Du hast nur noch eine Herdplatte und einen Topf. Oder du machst Großküche an und dann kannst du halt alle deine Geräte, die du in deiner Großküche hast.
Ne? Da vielleicht auch kurz zur Erklärung, was es mit dem Podcast-Menü auf sich hat. Also wie gesagt, wir zwecks entfremden ja eine andere Software hier, nämlich Reaper. Und eine Debatte, die wir seit Jahren immer wieder geführt haben, ist, okay, jetzt ist gerade mein Zorn weg, sortieren wir eigentlich unsere eigenen Features im Menü dahin, wo sie innerhalb der normalen Reaper-Logik hingehören würden? Oder ist es besser, wenn man so einen zentralen Anlaufpunkt hat und der heißt irgendwie Podcast und da sammelt sich dann einfach alles und alle anderen Menüpunkte können einfach ignoriert werden. Und ich weiß gar nicht, wenn wir die Entscheidung mal getroffen haben, das ist bestimmt auch schon 8, 9 Jahre her, dass wir uns für Zweiteres entschieden haben. Das heißt also, es gibt jetzt eben genau einen Hauptmenü-Eintrag Podcast und der klappt dann halt ein Menü mit 25 Unterpunkten auf, die dann nochmal aufklappen und auch nochmal aufklappen können. Das heißt, also, wir haben bestimmt irgendwie so an die 60, 70 Funktionen irgendwie reingeballert. Aber dafür hat man auch wirklich alles an exakt einem Ort und kann sich im Prinzip von oben nach unten auch durcharbeiten. Das heißt, es war auch so gedacht, dass es so ein bisschen dem Workflow folgt. Oben hat man erstmal das Setup, dann hat man die Aufnahme und dann hat man den Schnitt. So diese drei Bereiche. Also da ist schon eine gewisse Logik dahinter. Aber ob da die Leute das alles so nachvollziehen, who knows, ne?
Also ich habe auch wirklich den Eindruck, so, wenn man das Menü öffnet, hat man wirklich diese riesengroße Wall of Text und das sorgt halt dafür, dass Leute, die gerade frisch einsteigen, sich das einmal kurz angucken, das zumachen und nie wieder hingucken wollen. Und das müssen wir einfach anders strukturieren, dass es halt auf den ersten Blick halt einladend wirkt und nicht so einen erstmal komplett erschlägt. Und das greift auch noch ein bisschen das rein, was Gero gesagt hat, dass wir da eine Vereinfachung schaffen können, indem wir das einfach anders strukturieren, dass es ein bisschen, ja wie gesagt, einladender wirkt und nicht einen komplett erschlägt. Und allein das dürfte schon sehr viel das Ganze zugänglicher machen, auch für Leute, die jetzt Schwierigkeiten haben in der Konzentration.
Das funktioniert, so. Habe ich festgestellt. Ich habe mal eine Firma beraten, die Podcasts schneiden wollten. Als ich denen das erklärt habe, warum es das so voll ist und so, haben die gesagt, ach so, das ist ja eigentlich ganz geil, weil dann brauchen wir nur von oben nach unten durchgehen. Aber wenn du das nicht weißt, verstehst du das nicht.
Kaum eine andere Software macht es ja so.
Genau.
Also das ist ja immer funktional geordnet und hier ist es jetzt quasi Workflow-mäßig geordnet.
Das ist Fluch und Segen, das ist eigentlich super, aber eigentlich auch total doof für Leute, die das nicht kennen und nicht wissen, warum es super ist.
Ich sehe die Wortmeldung im Publikum. Ja. Nur noch ein Wort der Entschuldigung. So ein Menü kommt natürlich dadurch zustande, dass man natürlich mit jeder Release wieder irgendwelche coolen, neuen, tollen Features reinbaut, die natürlich super prominent in dieses Menü reingehangen werden, weil sie haben es gottverdammt nochmal echt verdient, ja, weil sie so alle cool sind. Alle immer Prio 1. Alles immer Prio 1, genau. Und so sammelt sich dann natürlich der ganze Kram dann hier an. Und das ist also im besten oder schlechtesten, besten Bewertung, nicht bei euch, sind halt organisch gewachsen. Aber wahrscheinlich müsste man da konzeptionell wirklich mal dran, ja. So, es gab mindestens 2 Meldungen aus dem Publikum dazu.
Ja, also ich würde mich als Advanced User bezeichnen, habe mir dann gezwungen durch die 5.1 heute mein Soundboard neu machen müssen, weil das alte MIDI-Mapping nicht mehr funktioniert oder raus ist, wie auch immer. Habe mir dann im Zuge dessen von Meo zeigen lassen, wie man Custom Action 2 Sachen gleichzeitig mit einem Knopfdruck auslösen kann, also Sound abspielen und Marker setzen zum Beispiel. Hatten dann noch kurz rumgerätselt, ob man Studio Link on Air Stream auch ausschalten, auch toggeln kann durch Shortcut. Einschalten kann ich es über einen MIDI-Shortcut zum Beispiel, aber halt ausschalten noch nicht. Und ich glaube auch immer noch nur, wenn die Aufnahme gestoppt ist. Weil ich habe den Workflow, Aufnahme läuft noch und da soll noch Post-Show mit aufgezeichnet werden, aber der Stream soll schon mal aus. Das geht momentan, glaube ich, noch nicht. Und ja, also wie gesagt, das war jetzt so, dass ich das auch, also ich, das mit den Custom Actions, glaube ich, auch schon länger drin, ne?
Ja. Eigentlich schon immer, weil es ja einfach Reaper schon halt Features sind.
Ne? Aber das war so ein, so, ja, okay, einmal gezeigt und dann war schon, ah, okay, jetzt kann ich mir da verschiedene Actions zusammenklicken und ja.
Genau, also das gibt es in der Tat seit der allerersten Ultraschall-Version, die auch noch gar nicht so hieß, weil Reaper halt einfach diese sogenannten Actions mit sich bringt, die so man aus einiger Software kennt, im Sinne von, okay, ich kann meine Tastatur umbelegen, irgendwie Tastatur-Shortcuts sollen irgendwie andere Dinge machen. Und die Reaper-Entwicklerinnen sind da aber sehr radikal anders dran gegangen und haben gesagt, ja, auch das kannst du hier machen, aber schau mal, wir haben noch 597, wahrscheinlich deutlich mehr, Features, die du gar nicht im Menü irgendwo findest, die irgendwo so advanced sind und so im Wald versteckt sind, dass wir denken, normalerweise brauchen die Leute nicht, aber die paar Nerds, die es brauchen, die können sich das über das Actions-Menü dann zusammenklicken und dort sogar einen Button draus bauen oder halt einen Shortcut draus bauen. Und wenn euch das nicht reicht, hier könnt ihr in Lua auch noch eigene Actions halt hinzuerfinden. Das war ja auch der Punkt, den ich irgendwie nach einem Jahr festgestellt habe, oh, ich kann ja selber in Lua hier Funktionen reinprogrammieren. So, das ist von Anfang an auch mir überhaupt gar nicht klar gewesen. Und ich dachte, ich würde die ganze Zeit nur themen und ummalen und dass wir plötzlich auch eigene Features reinbringen können. Das kam relativ spät im Projekt eigentlich erst hinzu. Also von daher, ja, das hat schon immer gegeben. Und das ist auch so eine Ebene der Flexibilität, wo ich denke, so, das wäre cool, wenn das viele Leute wissen, aber es ist halt auch schon alles sehr, sehr nerdig. Ne? Also da muss man eben auch schon sehr gut wissen, was man eigentlich braucht und was man eigentlich will. Und nochmal sehr radikal die totalen Noobs anzusprechen, die eigentlich nur einen roten Recording-Button haben wollen und alles andere eher im Hintergrund. Ich habe da so ein paar Ideen, können wir gleich mal diskutieren, aber da gab es auf jeden Fall erstmal nochmal eine Meldung hier aus dem Publikum.
Aber das passt genau dazu, weil ich mit Schülern Podcasting mache und sage denen, die sollen dann Ultraschall auch benutzen. Und das ist denen zu aufwendig, dass sie das mit die Webseiten gefunden haben, wo das einfacher geht, also dieses Zen-Podcast. Und jetzt verstehe ich auch mit der Erklärung zum Beispiel, mit dem Podcast, was ich denen sagen kann. Und auf eurer Webseite sind ja auch Videos und sowas. Und was ich aber auch jetzt gemacht habe von den Schülern, dass die haben Aufträge gekriegt, dass sie eine Webseite nochmal erstellen und Videos und sowas, wie man das macht. Aufnimmt, dass es auch runtergebrochen wird. Aber wenn es nochmal so ein Anfänger-Modus gäbe und einen Experten-Modus, wäre das total cool. Weil wenn die das Ding aufgemacht haben und dann haben sie den Aufwand gemacht, sich was anderes zu suchen, ist das irgendwie doof, weil normalerweise würden sie das nutzen, was ich denen sage. Und, ne?
Schüler sind ein guter Indikator, weil die...
Also so ungeduldig sind die Jugend von heute.
Bei uns im Haushalt ist gerade auch ein Schüler und wenn Mann. Ich immer höre...
Ja, nee, das machen wir mit ChatGPT. Ja, Zusammenfassung Deutsch. Kopiere ich die Seite, schreibe rein, mache mir eine Zusammenfassung, fertig. So. Ist vielleicht, also nicht, dass ich ChatGPT irgendwie sinnvoll finde, aber dass die schon andere Dienste müssen, weil das zu viel Aufwand ist, ist schon ein guter Indikator, dass wir sind halt die Großküche, die du kannst bei uns halt alles machen, aber das Spiegeleibraten ist vielleicht kompliziert. Und vielleicht will man nur eine Spiegelei-Pfannenautomat.
Und es gibt ja immer wieder Leute, die sich quasi mit großem Aufwand komplizierte Dinge mit einfachen Geräten machen wollen. Also ne, dann Leute, die wollen dann ihren Fisch in der Spülmaschine garen, auch weil das geht.
Und hier auf dem Kongress wird man da also auch mit. Also,
ne. Ja, und die, ne, die machen dann auch Videos und so. Und ich sehe halt auf TikTok und so dann Tutorials, ich kenne es aus der Videoproduktion, wo Leute mit CapCut, was dann halt so eine App ist, mit der man relativ einfach Videos produzieren kann, aber wo Leute super komplizierte Sachen machen, wo ich denke so, mach irgendeine Videobearbeitungssoftware auf und du bist doppelt oder dreimal so schnell, aber die sind halt angelockt von dem großen, einfachen Button und dann fummeln sie sich da zurecht, da ganz komplizierte Sachen zu machen. Da sehe ich dann irgendwie so, man muss irgendwie ja diese erste Hürde überspringen, aber dann merkt man halt auch einfach, wie viel schneller man ist, ne, mit einer vernünftigen Software im Vergleich eben zu den super einfachen Dingen. Aber ja, ich weiß, es ist eine krasse Hürde, weil die Leute, die erzählen sich das dann so gegenseitig, wie viel einfacher es doch sein könnte und machen dann halt teilweise auch super komplizierte Stunts, die eigentlich viel aufwendiger sind in der einfachen Software, um das Gleiche zu erreichen, was man in
Ultraschall kann. Zur Ehrenrettung von Ultraschall Thomas,
das ist gut.
Thomas Brandt lässt ja auch seine Schülerchen Podcasts produzieren und er sagt denen halt so, hier ist Ultraschall. Und gerade dank der neuen Dokumentation ist es überhaupt für viele möglich, locker leicht Podcasts zu produzieren. Also es gibt definitiv auch diese andere Erfahrungswelt. Insofern so, ich muss man mal gucken, so, warum es bei den einen funktioniert und bei den anderen halt nicht. Vielleicht ist es ein Altersding, vielleicht...
Oder du schickst mir mal, was die Schüler so oder SchülerInnen so machen müssen. Dann mache ich mal ein snappy Video dazu. Schön so 90 Sekunden TikTok-Länge, so geil ist Ultraschall.
Wir brauchen ein TikTok.
Das brauchen wir ohnehin. Ja. Das ist ja meine Rede irgendwie seit 33, dass wir eigentlich mal so 90 Sekunden, höchstens 90 Sekunden, wahrscheinlich eher 60 Sekunden Teil brauchen. Weil so richtig bam, bam, bam in your face mit geiler 3D-Wuschi-Grafik kann ich das sogar machen. Weiß ich, wie es technisch geht, aber mir fehlt so ein bisschen der didaktische Ansatz. Wo man Leuten, die bisher halt nur Audacity gesehen haben oder halt Adobe, dass man denen wirklich mal zeigt, so guck mal hier, was für ein cooles Stück Software, der da gerade entgeht. Ja, also wenn hier irgendwo so Video-Artists unterwegs sind, da hätte ich total Bock drauf. Das will ich eigentlich seit Jahren mal machen. Das Problem ist, jede Sekunde, die es kürzer ist, ist es wahnsinnig schwieriger, sowas gut zu machen. Ja, Leute, die
wir dürfen auch eine Sache nicht vergessen. Film oder Video oder Audioschnitt ist ein fucking Ausbildungsberuf. Ja, und jetzt machen die Leute das als Hobby zu Hause. Vielleicht kann man auch noch Schwerpunkt setzen auf nicht nur, hey, nimm die Software und klick hier, sondern wie macht man eigentlich? Ne? Vorbereitung, wie hält man eigentlich so ein Mikrofon? Wie schneidet man eigentlich? Auf was achtet man? Also vielleicht sollte man sowas auch eher noch dokumentieren und das im Schwerpunkt haben und nicht, wie bedient man die Software? Weil ob du jetzt Ultraschall bedienen kannst oder Premiere oder was weiß ich, you name it, ist im Endeffekt egal, wenn du weißt, wie es geht in der Theorie. Ja, ja.
Nein, also ich hätte gerne einfach wirklich ein 60-Sekunden-Ding, was runterrattert. So ein geiles Feature hast du in keiner anderen Software. Punkt.
Und das,
so. Und das dann 60 bis 90 Sekunden lang. Und die Leute sitzen da vorne und so, was? Sowas gibt es? Warum weiß ich davon nichts? So. Und dann könnt ihr sonst was für Videos noch machen, stundenlang.
Die sollen lieber geile Podcasts machen.
Ich hätte es gerne, mal.
Also lieber geile Podcasts mit Audacity als Scheiß-Podcasts mit Ultraschall.
Ja. Würde ich jetzt sagen. So, da hinten meine Meldung und dann habe ich einen Ansatz, wie man das alles auflöst. Vielleicht.
Wir haben jetzt noch drei weitere Meldungen, während ihr weiter diskutiert habt. Also zum einen, genau das meinte ich ja vorhin. Ja? Also wir müssen den kompletten Workflow betrachten und in die Doku bringen und zumindest mal Pointer hingeben, wo man dann weiterschauen muss für das davor und das danach. Ja? Weil gefühlt fehlen die momentan. Und ein bisschen erinnert mich die Diskussion wieder an das Word-Beispiel, das du vorhin gebracht hast. Ja? Also braucht man dann den Ribbon-Mode für Ultraschall, der dann das Podcast-Menü nur auf die Dinger zusammenklappt in dem Modus, den man gerade ist. Oder DaVinci hat ja auch erst so schön, du gehst durch die verschiedenen fünf Arbeitsschritte durch. Vielleicht braucht es da so einen Ansatz, dass man oben halt auch so umschaltet, damit die Leute nicht von diesem Menü erschlagen.
Genau, also ich glaube, es muss alles...
Lass die Fragen kurz zu Ende machen, glaube ich, und dann könnt ihr wieder.
Ich hatte nur kurz die Überlegung, was kenne ich denn für andere Software, die ähnlich ist? Und für mich ist VLC eine Software, die sehr ähnlich ist.
Bitte? VLC?
Okay.
Die nämlich,
jetzt wird
spannend. Wir haben meine Interesse geweckt. Da bin ich jetzt interessiert.
Im Sinne von extrem viele Features. Du kannst in VLC Videos schneiden, wenn du willst. Aber ich glaube, das hat niemand von hier noch damit gemacht. Du kannst Broadcast RTMP-Dinge, du kannst Broadcast Multicast in Broadcast-Qualität wie im Studio machen. Aber niemand tut es. Alle installieren es einfach nur, um Videos abzuspielen. Und das ist der Standardmodus. Und du kannst alles damit machen, aber dieser Expertenmodus und so weiter, die haben das halt so implementiert, was ich tatsächlich, ich habe mit Ultraschall noch sehr wenig gearbeitet, weil es auch für mich sehr viel war und Audacity war da einfach aus der Linux-Welt kommend ein bisschen leichter. Was für mich unglaublich cool wäre, ist quasi am Anfang, du hast so einen Screen, nur als Überlegung, dass dich nachfragt, was willst du eigentlich tun? Und dann kannst du Features hin und wegklicken, zum Beispiel Kapitelmarken. Wenn ich kein Projekt habe, das je mit Kapitelmarken oder sowas arbeitet, kann ich alles davon einfach wegklicken und sehe es nicht.
Jeder Podcast braucht Kapitelmarken. Nein, aber ich verstehe sehr gut, was du meinst. Also, ich kann ja mal ein bisschen spoilern, was mich eigentlich so für die Sechser hier umtreibt. Und dazu habe ich jetzt hier nochmal unseren Exportassistenten hier gezeigt. Also, da müssen wir wieder ein bisschen über die Technologie reden, womit wir es hier eigentlich zu tun haben. ich wiederhole mich, wir haben halt Reaper irgendwie als Basis und davon kommen und wollen wir auch nicht weg. Das heißt, wir müssen innerhalb des Software-Kosmos irgendwie agieren, der uns hier gegeben wird. Und da haben wir im Wesentlichen halt erstmal so jetzt die GUI-Standard-Elemente von Reaper. Also sprich, wir haben halt irgendwie jetzt den Bereich, in dem die Wellenform sind und dann haben wir links halt irgendwie die Spuren, die ich habe und ich habe unten den Mixer, was schon eine gewisse Redundanz auch beispielsweise ist, wo ich auch schon seit vielen Jahren denke, so vielleicht kann man eins von beiden auch einfach loswerden, weil es eigentlich eine redundante, doppelte Information ist an der Stelle. So, wir haben drum irgendwie so ein paar Buttons und sowas. Aber das ist das, wo man so mäßig viel Einfluss drauf hat. In der 6er, also jetzt in der aktuellen, in der neueren Reaper-Version, wo sind die jetzt? 7, glaube ich.
Sieben,
hat man dort schon mal wieder andere Möglichkeiten. Das heißt also, dort wird das ein oder andere vielleicht nochmal einfacher. Aber der Weg, den wir in den letzten Jahren gegangen sind, ist ja, dass wir für zentrale Features selber eine GUI zeichnen, wo wir denken so, da brauchen wir diese ganze, das passt jetzt nicht auch noch in diesen sonstigen GUI-Rahmen rein, sondern da machen wir selber mal eine Nutzeroberfläche. Und hier der Exportassistent ist es genau so ein Beispiel dafür, wo ich also jetzt mittlerweile dank Video-Audiogramm jetzt 6 Exportschritte habe, die ich von oben nach unten irgendwie sinnvoll durchgehe und da vorne ist so eine einfache Ampelanzeige. Jawohl, ist okay, ist durchgelaufen, nee, hier fehlt noch was. Und dann habe ich irgendwie jeweils genau einen einzigen Button, ja, so einen Call-to-Action-Button, mit dem ich dann irgendwie das Problem oder das Feature irgendwie auslösen kann. Finde ich nach wie vor eigentlich ganz gut, ist aber ein totales Pain in the Ass, sowas zu programmieren, weil wir halt bisher keine vernünftige GUI-Engine hatten, um überhaupt eine Nutzeroberfläche selber so malen zu können. Das heißt also, ich habe was adaptiert, was schon seit vielen, vielen Jahren im Reaper-Forum publiziert war, habe das aufgebohrt, nochmal um ein Drittel fehlender Funktionen, um noch irgendwie eigene GUI-Elemente machen zu können, so Reiterlogik und ähnliches so ein bisschen abgebildet. Aber es ist schon alles sehr, sehr händisch und macht wirklich keinen Spaß. Das heißt also, das hat mich immer echt davon abgehalten zu sagen, das machen wir jetzt nochmal systematischer. So, und Mio, da haben wir jetzt aber mit der nächsten Version, haben wir da ganz andere Möglichkeiten, eigene Nutzeroberfläche und eigene quasi Assistant-Bereiche zu modellieren. Vielleicht kannst du mal so 3-4 Worte erzählen, dann nehme ich den Ball nochmal auf und sage, wie ich mir eigentlich in Zukunft so ein Onboarding vorstellen würde für einen Podcast. Aber erzähl du vielleicht erstmal ein bisschen, was du da technisch gemacht hast.
Genau, also eine eigene Bibliothek geschrieben, mit der wir alle Buttons relativ einfach erzeugen können, Text relativ einfach anzeigen können, Bilder relativ einfach anzeigen können und auch Tabs und sowas alles relativ einfach machen können. Und die Idee dahinter ist halt, dass es überhaupt erstmal leicht zu verprogrammieren ist, weil die derzeitige Bibliothek, die wir benutzen, ist so kompliziert zu benutzen.
Völlig krude.
Dass es einfach sehr lange dauert, damit irgendwas zu bauen. Und das, was ich programmiert habe, damit kann man innerhalb von einer halben Stunde das bauen, wofür man mit der alten Bibliothek eine Woche oder sogar 4 Wochen braucht. Dann ist noch ein Teil des Ganzen Accessibility, also dass halt wirklich auch Blinde das benutzen können. Das haben wir bisher noch gar nicht. Mhm. Das heißt, dadurch sind wir überhaupt in der Lage, mal die Überlegung zu haben, okay, gut, wie können wir Ultraschall auch für Blinde zugänglich machen? Das war vorher absolut, auch ein absolutes Pain in the Ass. Genau, und damit sind wir überhaupt in der Flexibilität her in der Lage, komplett neue Workflows überhaupt erstmal anzudenken. Vorher haben wir das gar nicht erst versucht. Und jetzt können wir uns wirklich so überlegen, so okay, gut, wir haben jetzt diese Möglichkeit, eigene GUIs zu bauen. Wie können wir das Ganze noch viel einfacher machen? Also wie können wir beispielsweise etliche Schritte aus dem Podcast-Menü vielleicht einfach mit einem ordentlichen Assistant oder mit einem Wizard abbilden, der halt einfach sagt, okay, gut, du gehst jetzt die 5 Schritte durch und dann ist das Projekt erstellt. Oder du gehst diese 5 Schritte durch und dann wird der Podcast exportiert. Und das ist jetzt dadurch überhaupt erstmal möglich. Und damit gebe ich dann wieder genau an dich zurück.
Genau, es ist also immer so ein Geben und Nehmen mit der technischen Basis, auf der wir da einfach aufsetzen. Und wie ich also schon auch seit 3 Jahren, glaube ich, knapp, eigentlich mir vorstelle, wie so ein Onboarding für, ich möchte jetzt eine neue Podcast-Folge aufnehmen, funktionieren sollte. Das erste ist das Anlegen der Spuren. Ja. Dass du überhaupt den Leuten erstmal klar machst, erstmal mehr Spuraufnahme ist eine tolle Sache, ja, weil du kannst dann auch in Zukunft die Volltexterkennung darüber laufen lassen und so weiter. Da muss man also noch so ein bisschen Propaganda davor schalten, warum mehr Spur cool ist. So, aber wenn du das hast, bis du den Leuten vermittelt hast, so wie setze ich jetzt eigentlich eine Spur auf und wie weise ich jetzt dieser Spur irgendwie einen Eingangskanal von meinem Interface zu. Ja? Da glaube ich, habe ich schon die Hälfte der Leute irgendwie verloren bei dem Schritt. So. Und was der Reaper da seit jetzt auch schon, glaube ich, anderthalb Jahren oder sowas ermöglicht, ist, dass wir im Hintergrund schon, wenn du ein Soundinterface eingestellt hast, das muss natürlich einfach gemacht werden, auch dieser Schritt, da muss man auch unbedingt weg von diesen Oberflächen, die Reaper selber da anbietet, weil also wenn die eins nicht können, dann ist es GUI, das muss man wirklich leider sagen, dass wir im Hintergrund abhorchen können, da ist ein Mehrspur-Soundinterface angeschlossen, auf welchen von dem kommt denn eigentlich gerade über einem gewissen Rauschniveau hinaus gerade eigentlich ein Soundinput drin, das können wir mittlerweile abfragen, das ist richtig, ne, Mio, das heißt, ich würde mir einen Assistenten vorstellen, der einfach nur sagt, so, setzt euch um den Tisch, setzt eure Headsets auf oder guckt eure Mikrofone ein und jeder sagt mal Hallo ins Mikro. So, und dann können wir aufgrund einfach dieser Information, Achtung, dann werden wir einen Threshold irgendwie machen, damit man das Übersprechen der Mikros irgendwie ein bisschen abfängt, aber das kriegt man technisch alles hin, da bin ich zuversichtlich, können wir denen automatisch die richtige Anzahl an Spuren mit den richtigen Zuordnungen der Inputkanäle bauen. Ohne dass die irgendwo klicken müssen, Achtung, neue Spur hinzufügen und ähnliches. Das Einzige, was sie noch machen müssen, ist den Namen reintippen. Wer sitzt denn da eigentlich? So, und der nächste Schritt ist, so, da ist dein roter Rekord-Button. So, da drück mal drauf und dann läuft der Podcast. Ja. Also sowas kann ich mir total gut vorstellen und die Leute, die es irgendwie komplizierter haben wollen, die können dann wirklich noch in den Pro-Modus umschalten. Aber dass man erstmal diesen Erstkontakt mit der Software mal radikal vereinfacht denkt, ja, don't make me think, und wirklich schaut, so, was machen diese Online-Dienste eigentlich richtig, weil die werden ja nun mal einfach genutzt. So, und darüber entstehen auch vernünftige Podcasts. Es scheint also zu funktionieren. Ja. Und jetzt haben wir technisch, glaube ich, die Werkzeuge in der Hand, um sowas mal auszuprobieren. Rückmeldung dazu.
Ja, ich stelle jetzt mal eine steile These auf, Ralf. Sind wir da nicht zu schnell im Kopf? Müssen wir jetzt nicht erst selber lernen, wie wir denken müssen, wenn wir die UI und UX-Themen neu denken? Sprich, also ich bringe jetzt nur mal als Beispiel, weil es mich selber nervt, wir haben nicht mal einen Installer, der wirklich läuft bei Apple. Ja, wir müssen Reaper runterladen, wir müssen 50 Mal wegklicken, dass wir irgendwelche Sicherheitsfeatures übergehen wollen. Das ist genau das, was du nicht haben willst, wenn du ein einfaches Interface haben willst. Ich kenne die Gründe, ja, aber müssen wir da nicht selber neu denken? Das ist das, was ich anstoße. Und sind wir da nicht zu schnell? Brauchen wir nicht einen Zwischenschritt?
Also das mit der Installation, ja, das ist ein Elend. Grundsätzlich, ich glaube mir, das ist eine Sache, die wir auch vor ein paar Jahren mal irgendwann mal so halb im Scherz angedacht haben. Prinzipiell ermöglicht es Reaper einem, selbst Reaper zu distribuieren und zu installieren. Das heißt also, man kann quasi so als Broker für ich verkaufe euch jetzt irgendwie Reaper auftreten da draußen, ohne dass man das quasi von denen selber runterladen müsste. Das heißt also, wir könnten prinzipiell so etwas wie eine angepasste Reaper-Installation so als wirklich einen echten Ein-Klick-Installer irgendwie bauen. Aber du hattest, glaube ich, auch mal Kontakt mit, hier, wie heißt der Obermeister? Justin. Ja, und der war so mäßig begeistert. Ne? Bis hin zu irgendwelchen Legal-Issues, in die wir dann natürlich dann auch reinlaufen, wenn wir quasi so Men in the Middle sind für irgendwie Softwareverkauf und wie läuft das dann mit den Lizenzen und sowas. Das ist schon auch alles ein bisschen Fledermausland. Das heißt also, ja, ich fühle da deinen Schmerz, aber ich glaube, dass wir da nur sehr eingeschränkt irgendwie drauf einwirken können. Was wir im Prinzip machen könnten, und letztendlich muss man mal sagen, es wird jetzt aufgezeichnet, aber egal, eigentlich haben wir das ganze Reaper-Teil auf GitHub drauf zu liegen in unserem Repo. Ja, das Einzige, was da fehlt, ist quasi die Exe oder die, also die Reaper-Exe oder die Reaper, wie heißt das auf dem Mac? Genau. Die könnten wir da auch reinlegen. Ja? Würde uns niemand von abhalten. Wenn du dann also das Repo dir runterziehst, hättest du genau eine startfähige Version. Du hättest dann immer noch das Problem mit den Sicherheitsgeschichten und so. Das ist eine Frage, die man dann mit Geld lösen muss. Ja? Das ist nicht so ganz trivial, halt in diesen Pool reinzukommen von Apple. So, wir vertrauen dir und sie machen dir keine Sachen kaputt. Aber auch das könnte man natürlich irgendwie lösen. Aber das ist halt alles so schmerzvoll.
Ich habe da für die Linux-Welt schon was vorbereitet, zeige ich dir morgen. Da klickst du ein, tippst du was ein, drückst Enter, fertig.
Ja, aber nochmal, ist denn nicht die Frage eigentlich, warum es nicht geht und wie schwierig
das es ist? Das Problem ist Reaper.
Ja, aber...
So, da kommen wir ja nicht von weg. Also wir können ja jetzt anfangen, Ultraschall neu zu programmieren, aber ganz nein. Kurz,
die Frage ist doch, wie müssen wir denken, dass wir das übergehen, dieses Problem?
Können wir nicht. ist halt da.
Ja, aber das ist ja jetzt kein Ansatz. Ja, geht nicht, weil ist nicht.
Doch, also.
Ich bin da jetzt naiv, ne?
Aber, ja.
Also.
It's complicated.
Genau, also geht nicht, würde ich mal sagen, weil all das, was ich gerade gesagt habe, geht technisch. Ja? So, wir könnten mit Justin irgendein Agreement aushandeln, so dass wir es selber distribuieren können in dieser Art und Weise.
Was wollen wir? Das habe ich noch nicht verstanden, was wir eigentlich wollen.
Das Problem ist halt, da musst du einfach sehr viel Lebenszeit rein investieren so, ne, und Energie. Und bisher sagen wir halt, okay, das wollen wir lieber in neue Features, bessere Nutzeroberflächen oder sonst was rein investieren, als dann jetzt einen Anwalt uns anheuern. Weil wahrscheinlich brauchst du für sowas einen Anwalt, um das irgendwie durchklären zu können. Ja.
Und ich würde auch behaupten, dass diese Dialogboxen ein abnehmendes Problem sind, weil wir einfach die Leute darauf trainieren, auf alles ja, okay zu drücken. Also wie oft ich auf meinem Arbeits-Windows-Rechner irgendwelche Sicherheitsmeldungen einfach akzeptieren muss oder Word mir sagt, hier klick mal bitte hier diesen Button, damit du das Dokument bearbeiten kannst. Also ich glaube, das ist echt nicht so das Issue. Das Issue ist, dass die Leute erstmal dazu bewegt sind, sich ein Interface da anzuschließen und nicht einfach nur mit einem iPhone oder sonst was Mikrofon einfach alle zusammen aufzunehmen. Das sind für mich die größeren Issues, als dass man die Leute dazu kriegt, sich Reaper zu installieren. Weil wer sich erstmal so ein Interface hingestellt hat, dann ist der Schritt nicht mehr so groß, dann auch sich so einen Reaper zu installieren oder eine andere Multikanal-Software. Aber die meisten Leute sind ja, glaube ich, vorher eher schwierig zu kriegen. Und das ist dann, ja, das wird dann ein großes Thema, wie man die da erwischt. Meiner Meinung nach. Ich meine, ich stimme dir ja zu, ne, der Installationsprozess. Ich habe ein ganzes Video darüber gemacht, wie man da Schritt für Schritt installiert, obwohl wir das auch gut auf der Webseite schon dokumentiert haben und so. Aber da sind halt einfach Hürden von anderen Leuten gebaut, die wir jetzt nicht so einfach überspringen können. Wir können Apples Sicherheitswarnung nicht ausbremsen ohne viel Geld. Und,
ich meine, das ist ja jetzt ein ganz einfaches Beispiel gewesen. Aber wenn das Ziel ist, wenn man das Ziel ausruft, wir wollen barrierefrei werden, dann ist das Erste, was du nicht haben darfst. Also das ist mein Punkt.
Wir haben hinten eine Meldung.
Aber jetzt speziell so dieses Download-Problem. Dafür gab es doch schon mal eine vorgeschlagene Lösung, oder? Mit diesem Installer, der grundsätzlich auch die Migration übernimmt, das momentan immer so ein Pain ist, wenn man seine Custom-Skripte von einem Release zu einem Next bringen und so weiter.
Ja, das sind auch wieder verschiedene Probleme. Also Mio ist da optimistisch, dass wir mit der 6er-Version auch mehr rüber retten können an Settings und Installationsspezifika. Aber das ist dann wiederum immer noch abgetrennt von den quasi Legal-Issues und Sicherheitsgeschichten, die Apple da hochzieht. Und
das ist geschenkt. Diesen Teil können wir ignorieren, aber der Hauptding war ja, du musst erstmal diese 5-Schritt-Anleitung auf der Webseite machen und dich selber weiterklicken und dann erst Reaper runterladen, dann das Ding. Ja, das könntest du ja alles lokal auch in einer kleinen App machen, die das auch runterladen kann. Oder ja, sagt die Reaper-Entwickler selber, du musst die Leute auf die Webseite schicken, damit sie den Entscheidungsding haben und so weiter.
Ja, dann leitest du es ab. Du kannst den Installer nicht einfach automatisch selber laufen lassen, sondern du musst halt die UserInnen immer noch den Installer durchklicken lassen. Durch den Schritt musst du sie durchschicken. Es ist halt nicht möglich,
einfach zu sagen. Weil Reaper das vorschreibt oder weil du es nicht wegskripten kannst?
Das kannst du wegskripten, habe ich schon mal gemacht, aber ich weiß nicht, ob man es darf.
Also gerade
man hat Angst zu fragen und deswegen fragt man nicht, weil das wird ja
Zeit. Nein, das haben wir damals so gesagt. Also ich weiß, für Linux installierst du es einfach. Dann
also
kannst du das Ding einfach runterladen, kopierst Dinge durch die Gegend. Es geht.
Also mein Hot Take dazu wäre so, eigentlich müsste man da irgendwie mit Justin ein Agreement bekommen, dass es neben Reaper Vanilla ein Reaper Podcast Edition namens Ultraschall, wie auch immer, gibt, was seinen Segen findet und wo er sieht, so, wir haben keinerlei merkantile Interessen und sorgen dafür, dass er nochmal doch mittlerweile zigtausend mehr Installationen in Deutschland zumindest irgendwie drauf bekommt und dafür kriegen wir die Erlaubnis, quasi ein eigenes Reaper Application-Teil zusammenbauen zu können. So. Und er guckt da drauf und findet es cool und kann da vielleicht auch in den US was mit anfangen, weil wir jetzt auch plötzlich eine englische Doku haben und englische Screencast hatten wir ja auch nie. Das war ja auch so ein ganz entscheidender Punkt vor 3 Jahren. Ich habe ja, ist ja quasi auch so ein Standardpunkt von mir immer gewesen, es kann gerne irgendjemand so den US-Markt bespielen, ich werde das nicht sein. Ich habe zu viel anderes Leben noch daneben bei, um mich noch dort drum zu kümmern, wie deren Podcast-Bubble genau tickt und Reddit dort irgendwie zu beackern und da irgendwie zu Kongressen hinzufahren, das kann irgendwie die Welt nach mir gerne machen. Aber jetzt, wo wir dort eine ganz andere Basis auch haben, wäre das vielleicht ein Weg, den man nochmal gehen könnte. Aber das müsste sich irgendjemand umhängen, dieses Projekt. Ja, und müsste einfach mal ein paar Wochen rein investieren. Und da kann ich jetzt, das ist ein bisschen doof, aber ist halt so, das kann ich gerade nicht sein. Ja, ich habe gerade sehr viel anderes Leben. So, ich muss die Welt an vielen anderen Stellen auch noch retten. Und wenn aber jemand Bock drauf hat, sich da mal reinzunörden, sehr gerne bei uns melden. Ja, also, aber ich glaube, das wäre eigentlich der Weg, den man da gehen müsste. Nicht jetzt noch mit 5 anderen technischen Hacks drumherum arbeiten, sondern sagen, so, man geht wirklich geradeaus rauf und sagt so, Reaper selber findet das super, dass sowas möglich ist und wir distribuieren das. Weil damit wären alle Probleme nämlich sofort gelöst. Ja, dann hast du nämlich einfach wirklich nur eine andere Reaper-Installationsdatei und die ist vernünftig zertifiziert und Apple findet super und alle klatschen in die Hände und niemand muss mehr irgendwas irgendwo drüber installieren. Das ist eigentlich technisch der einzig saubere Weg, den man da gehen sollte. Betroffenes Schweigen.
Können wir den Reaper nicht einfach kaufen? Was kostet es so?
Ja, ich rufe mal Elon an.
Wir machen Crowdfunding und kaufen einfach den Laden. Ah, wir haben kein Geld. Tschüss.
Dann müssen wir das ja weiterentwickeln.
Wie bezahlen wir ihn für? Aber wir haben kein Geld.
Na, Justin ist steinreich.
Falls ein Milliardär zuhört, wir brauchen 2-3 Milliarden.
Nein, ich sage ja immer, wir müssen das so trojanisches Pferd mäßig machen. Die müssen einfach Mio einstellen, ja, als Core-Entwicklerin, ja. Und dann löst sich das Problem von ganz alleine. Das, auf den Trichter noch nicht gekommen sind, verstehe ich auch gar nicht so ganz, aber wir werden sehen. Vielleicht passieren noch gute Dinge. Okay, also ihr seht, das sind auch alles Sachen, die wir nicht zum ersten Mal irgendwie andenken oder durchdenken, aber zumindest was jetzt so, um das wieder ein bisschen auf den Track zu bringen, so ein Easy-Mode. Ja, ich glaube, das ist grundsätzlich eine gute Idee und darauf dann auch mal so eine PR-Strategie ausrichten, so Achtung, also so eine Idee, die ich zum Beispiel auch seit Jahren habe, aber halt nie die mögliche Zeit ist, mal so als April-Scherz, wirklich 1. April, ein Theme rausbringen, was pixelidentisch ist zu Audacity. Das finde ich immer noch einen total coolen Hack, ja, einfach sozusagen so, guck mal hier, alles ist genauso, wie ihr es kennt. Es ist gar nicht schwierig. Ja? Das wäre eine Arbeit von wahrscheinlich einer Woche, dann wäre ich da fertig mit irgendwie so. Aber diese Woche war ich dann doch immer nie bereit, irgendwie, weil im April sind immer andere Sachen oder im März, wo man es machen müsste. Es ist technisch wirklich möglich. Wir könnten Audacity wirklich pixelgenau auf der, zumindest was die Grundoberfläche und so die erste Menüebene und sowas angeht, könnten wir es wirklich exakt nachbauen. Ich denke mal, das wäre eine coole Aktion. Aber ein echtes Problem löst du damit natürlich auch nicht, weil du dann ja auch in der Audacity-Bedienlogik quasi irgendwie gefangen bist. Und wie bringt man die Leute dann wieder in die gute, wahre Welt? So, also als Gag ist es fantastisch, glaube ich. Aber es trägt dann nichts aus, wie wir Sozialwissenschaftler sagen würden. So, was habt ihr noch? Neben diesen dicken Brettern. Vielleicht habt ihr ja noch irgendwie was Kleines, Charmantes, so, wo ihr denkt so, Leute, warum habt ihr das all die Jahre nicht gesehen?
Fontwünsche oder so. Oder ich habe mal eine generelle Frage, weil ich mich mit diesem Linux-Zeug in letzter Zeit viel beschäftigt habe. Benutzt hier jemand die Linux-Version? Und kann irgendein Feedback geben hier vorne vielleicht? Nicht? Okay, schade. Also falls jemand Linux oder jemand kennt, der die Linux-Version benutzt, gerne mal zu mir schicken.
Hm?
Ja, dann quatsch ich morgen mal mit Frank.
Also vielleicht das ja auch einfach für die Leute, die nicht so im Thema drin sind. Seit Jahren gibt es so eine inoffizielle Linux-Version von Reaper und wir schauen da auch seit Jahren schon so mit so ein bis zwei Augen drauf, so was sich da tut. Und wann haben Sie es offiziell gestellt? Von einem Jahr oder sowas?
Ja, ne? Anderthalb Jahre. Irgendeine
6er-Version. Ich glaube ja so 2 Jahre.
Zwei Jahre schon. Und jetzt haben wir es endlich so weit nachgezogen bekommen, dass wir sagen können, so, es gibt jetzt auch wirklich einfach mal eine offizielle Linux-Distribution von Ultraschall. Und bisher, jetzt seit der 5.1 Release, haben wir da jetzt auch nichts an negativem Backlash irgendwo bekommen. Ja, ne?
Vielleicht benutzt es aber auch
ist da draußen.
Also ich weiß von einem Feedback, das können wir morgen auch nochmal gucken. Der hat aber so ein High-DPI-Ding und da ist alles schlimm.
Ja.
Da müssen wir nochmal gucken.
Ja, ja.
Also es ist noch nicht alles schön in Linux, aber es wird.
Also ich habe vor einem Jahr, ist echt schon ein Jahr her, mal so 3 Wochen drauf geworfen, genau diese Frage mir mal anzugucken. Also wieder der Hintergrund, High-DPI, das ist das, was Apple als Retina-Modus ja seit Jahren auf sämtlicher Hardware irgendwie rausrollt. Und das gibt es auch unter Windows als High-DPI und das gibt es eben jetzt auch endlich mal unter Linux, dass sich eben die ganze Nutzeroberfläche eben mit doppelter, vierfacher, was auch immer, Pixeldichte quasi irgendwie zeichne. Und das ist unter Linux aber wirklich ein großes, tiefes Tal des Schmerzes, da irgendwas vernünftig drauf.
Ich glaube, nächstes Jahr wird das Jahr des Linux-Desktop.
Bestimmt, bestimmt. Also, weil du hast echt immer nur schlechte, ein Dilemma, ja, habe ich im habe ich von Tim gelernt, nennt man das dann, wenn du also einfach nur schlechte Optionen hast und dich entscheiden musst, welche nimmst du jetzt, ja. So, es geht halt alles, aber dann ist es winzig klein, so, das hilft dir nichts. Und diesen Multiplier-Effekt, sobald du das machst, wird die Hälfte der GUI vergrößert, aber nicht alles, was auf Windows und Mac aber ganz anders funktioniert. Mhm. Also dann musst du lauter Softwareweichen einbauen in die GUI, um zu sagen, so, wenn du aber auf Linux unterwegs bist, dann geh nochmal diese Sonderroute entlang hier. Wirklich kein Spaß. Nee.
Auch alleine die Fontgröße der Menüleiste. Die Menüleiste macht normalerweise das Betriebssystem. Ne? Unter Mac hast du oben die Menüleiste, wo das File oder Datei steht und Edit. Bei Windows auch. Unter Linux Mildreaper das selbst.
Wobei dieses Selberzeichnen ja generell Tradition hat, ne? Mio, also da.
Nee, aber unter macOS und unter Windows macht Reaper das nicht.
Ja, aber so. also in anderen Bereichen ja aber schon. Also beispielsweise, wie dass wir unter macOS Buttons mit runden Ecken haben. Das ist auch gerade mal irgendwie 4 Jahre her, ja, dass man den Schalter irgendwo in der Config einschalten konnte. Weil also auch solche Sachen eben auch auf der Mac-Version nicht als nativ quasi nutzt die Apple GUI-Logik, sondern da wird auch eine Menge selber gezeichnet. Sie sind nur besser darin, das zu verstecken auf der Mac-Version. Mhm. Also auch da ist nicht alles Gold, was glänzt. Naja.
Es ist schwierig.
Es bleibt schwierig. So, das ist natürlich jetzt aber kein guter Ton, um jetzt hier Sendung hier. Das ist ein interessanter Punkt. Sag den nochmal ins Mikro, damit die noch wirklich alle hören.
Ein Light-Theme wäre schön.
Ein Light-Theme wäre schön. Don't get me started. So, es wäre ja schon mal gut, wenn wir überhaupt mal ein vernünftiges Dark-Theme hätten. Ja? Also, weil auch da ist halt so dieser Bruch, dass halt Reaper auf dem Mac, also erstmal Light-Theme und Dark-Theme kurz erklärt, obwohl das wissen wahrscheinlich alle, ja, so ein Light-Theme ist im Wesentlichen erstmal weiß als Standard-Farbset und alles sehr hell. Und gerade wenn es irgendwie dunkel ist, dunkler Umgebung, ist es für die Augen oft angenehmer, wenn man es irgendwie dark hat. Und klassischerweise, ich glaube, ich kenne Audacity hat standardmäßig immer einen Night-Theme eigentlich als Preset gehabt. Ne? Das heißt also, wenn ich Audacity starte, ist es immer eine Light-Oberfläche. Mhm. Oder aber alles, was man so irgendwie so als Profi-Video-Audio-Software nehmen würde, ist eigentlich immer dark gewesen. Ja?
Je teurer, desto dunkler.
Je teurer, desto dunkler muss das Ganze aussehen.
Ich sag nur Inferno.
Und irgendwo ist man dann bei Douglas Adams mit dem dunkelgrauen Knöpfen auf dunklem Hintergrund, die dann dunkel aufleuchten. Ja? Also Stichwort Accessibility. Und auch dort ist aber Reaper erstaunlich sperrig, was das angeht. Das heißt also, unser Theme war dann auch schon immer dark, ja, weil mich das natürlich auch immer beeindruckt hat und mir klar war, okay, wenn wir irgendwas werden wollen, müssen wir dark aussehen, sonst wird es nie mit Profi irgendwie assoziiert werden. Von daher habe ich also auch schon immer alles sehr dark gemalt. Aber es gibt dann halt Bereiche in der Reaper GUI, die sich dem ganz beharrlich widersetzen. Beispielsweise, ich muss mal eben gucken hier,
Config, ne?
So die Config und diese Buttons, die man hier plötzlich irgendwo in dem Bereich der, wo die Kapitelmarker-Verwaltung ist und sowas, das malen wir ja nicht selber, sondern gerade so diese Buttons hier, die kommen also von Reaper drüber. So, und jetzt gibt es seit einiger Zeit schon den Modus, dass man auch das umschalten kann in einen echten Dark-Modus. Und wenn man das tut, betritt man aber auch wieder ein anderes Tal des Schmerzes, weil dann also Dinge nämlich plötzlich nicht mehr lesbar sind und du dann auch mit den Theming-Möglichkeiten da gar nicht gegenarbeiten kannst, sondern also dann wirklich halt dunkelgraue Schrift auf dunklem Hintergrund irgendwie hast und denkst so, nein, da, Mio wird mich schlagen, das können wir jetzt nicht bringen, das geht nicht, ja, so nicht. Warum ich das auch nie weiterverfolgt habe. Also es ist teilweise schon ein bisschen absurd, gegen was für Windmühlen wir ja auch einfach irgendwie täglich doch kämpfen müssen. So, aber ein Light-Theme wäre durchaus möglich. So, lange Rede, kurzer Sinn. Also es ist viel einfacher, innerhalb der Reaper-Logik ein konsistentes Light-Theme zu bauen, als ein Dark-Theme. Ich habe es nur noch nicht häufig als Feature-Request gehört, aber denkbar wäre das also mit vertretbarem Aufwand.
Gerade aus Accessibility-Gründen ist es sehr, sehr wichtig, weil es gibt, also meine beste Freundin beispielsweise hat alles als Light-Theme, weil bei Dark Themes, da verschwimmt alles vor den Augen. Und das gibt halt doch einige Leute, die genau dieses Problem haben. Und da wäre es halt ganz gut, dann so ein Light Theme zu haben.
Also der Aufwand da, also was mich, also es wäre schön, dass man es endlich mal konsistent hat, weil im Moment ist es einfach nicht konsistent. Ja, es sind also an Stellen ist es alles irgendwie light, wo es eigentlich nicht light sein sollte. Und das mal irgendwie sauber drin zu haben, das wäre eigentlich ganz cool. Der Aufwand ist wahrscheinlich gar nicht so hoch, weil einer, der jetzt nicht mit auf der Bühne sitzt, aber wo man natürlich auch immer viel Ruhm und Ehre rüber schieben muss, der Malik, der ja bei uns das Button-Design gemacht hat. Das heißt also, wie diese Buttons hier eigentlich funktionieren und wie die aussehen. Das ist alles schon so gebaut, dass es quasi aus so einer Master-Steuerungsdatei rauskommt, wo man relativ einfach über den Schieberegler sein könnte, so alle Hintergründe hochziehen und das runterziehen und der Hover-Effekt sieht so aus. Wenn man sich da wahrscheinlich 3-4 Stunden ransetzt, hätte man, dann kannst du einmal auf Export drücken und kriegst sämtliche Buttons, die wir irgendwo im System einsetzen, konsistent mit dem neuen Farbset rausgerendert. Das heißt also, wir müssen nicht hingehen und jetzt irgendwie 40 Buttons einzeln ummalen, sondern das ist also eine Geschichte, die wir schon relativ generisch aufgesetzt haben, dank Malik. Da wäre also auch der Aufwand zu vertreten. Es gibt dann immer noch eine Menge Dinge, die man von Hand dann mal durchtunen muss. Das heißt, also, wenn man nämlich mal so genau hinguckt, es gibt schon eine Menge an tiefen Grauschattierungen, die wir derzeit hier so bespielen. Ja. Da muss man halt jeweils bei jedem einzelnen Element gucken, okay, wie sieht das Ganze dann in Light aus? Aber gerade, Mio, wenn du sagst, okay, Accessibility, das wäre eigentlich schon eine Geschichte, dann lass uns das machen zu 6. Also da wäre ich bereit, irgendwie mal 2 Wochenende rein zu investieren. Viel länger wird es dann auch nicht dauern.
Berühmte letzte Worte.
Berühmte letzte Worte, ja.
Also
ja.
Allein schon, wir haben ja dieses tolle Gelb, das tolle Ultraschallgelb. Das wirkt auf dunklen Untergründen wunderbar, aber ob es auf hellen Untergründen auch gut wirkt.
Wir brauchen dann eine zweite Signature-Farbe, die irgendwo... Also ein Orange oder sowas, ein dunkleres Orange.
Zyan. Ja, einfach komplementär, oder?
Also da braucht es dann irgendwas, das ist richtig, genau. Aber gut, aber wenn du die Entscheidung einmal getroffen hast, ja auch, also auch dieser Gelbwert ist quasi halt wirklich so als Variable, kann man sich das vorstellen, halt hier in Affinity eingesetzt. Auch den kann man dann einfach experimentell sagen, so wir machen jetzt mal 3 Varianten und welche davon gefällt euch jetzt irgendwie am besten und die nimmt man dann. Also das ist dann auch eher ein Entscheidungsproblem als ein echtes Designproblem an der Stelle, um es mal so zu sagen. Ja, interessanter Punkt. Ja, wahrscheinlich ist es mehr als 2 Wochen. Also auch unsere ganzen selbstgemalten Sachen muss man halt alle irgendwie ran. Aber auch da sind die Farbwerte zentral, einigermaßen zentral irgendwie hinterlegt oder zumindest immer dieselben. Das heißt also, da muss man auch eigentlich nur in Anführungszeichen einmal die Sets umdefinieren. Das wäre eine Geschichte, die würde ich gerne mal ausprobieren, wie sich das anfühlt. Ich glaube, das
lass Malik das einfach machen.
Ja, der ist doch freiberuflich.
Genau. Hey, Malik, ist Open Source. Alles, was dich immer stört, das ist so ein
Malik, Insider. Also nächste Woche bitte einmal Vorschläge für die Farben machen.
Ja, ich denke fertig. Auch.
Du weißt ja, wie das geht.
Das ist KW2 25 genau. Ist das fertig.
So, beschlossen und verkündet.
Danke.
Ihr wart alle dabei.
Ja.
Malik macht das. Gut. Check. Okay.
Der macht das in einer Stunde.
Der ist ja Profi. Ja.
Er guckt einfach nur die Software böse an.
Der hat das wahrscheinlich schon fertig und wartet nur darauf.
Genau. Einmal in die Gyros-Pita gegessen. Ohne Zwiebeln.
Mit Kapern.
Okay. Sonst noch Dinge, die endlich mal sein müssen zur 6. Also ansonsten... Joram hat ja schon die Keynote gehalten. Ich werde viel experimentieren mit KI in der Tat für die 6. Ich glaube, sowohl programmiertechnisch, ja. Falls ihr die letzte Freakshow gehört habt, also was Cursor da gerade abliefert, ist echt irre mit den neuen Modellen. Also da ahne ich echt nochmal Quantensprünge, auch was irgendwie Feature-Entwicklung angeht. Aber eben auch diese ganze Ebene Texterkennung, Kompression von Texten, automatische Kapitelmarkengenerierung, automatisches Anlegen von irgendwie Shownotes, automatisches Anlegen von Beschreibung von Podcasts. Da sehe ich ein Riesenpotenzial, weil das sagte ich ja eben etwas provokant natürlich so, jeder Podcast braucht einfach Kapitelmarken. Da glaube ich wirklich dran. Ja, Podcasts brauchen Metadaten, ganz viel. Davon werden sie einfach mal gefunden da draußen. Und auch das in so einer One-Button-Modus zu haben, finde ich ultra interessant. Ja, sozusagen so, du hast deinen Podcast jetzt aufgenommen, wunderbar. Gib mir mal so 40 Minuten Zeit, ja, koch dir mal ein Spiegelei in der Gastropfanne in der Zwischenzeit. So, und dann kommst du wieder und dann mache ich dir mal ein paar, dann habe ich dir ein paar Vorschläge gemacht. Das sind die Kapitelmarken, das sind die Shownotes, das ist dein Beschreibungstext. Und hier ist dein Editor und wenn du darin was ändern willst, dann kannst du das noch ändern und ansonsten ja, probier es einfach mal aus. Ich glaube, da kommt man mit dem aktuellen Stand der LLMs schon sehr, sehr weit. Leider noch nicht mit den Open-Source-LLMs. Aber die Ultraschall 6er Version ist ja jetzt auch noch mal ein bisschen hin. Bis dahin wird sich da auch noch das ein oder andere tun.
Bis dahin ist LLM-Zeug tot und wir machen das wieder vernünftig.
Ja. In der Blockchain würde ich das machen,
glaube Blockchain ich. Ist dann auch in der Blockchain, ja.
Also wir müssen da aber auf jeden Fall einige Sachen noch berücksichtigen auf einer, sag ich mal, legalen Ebene. Wenn wir einfach so Transkripte können wir ja lokal auf dem Rechner erzeugen, das ist ja kein Problem.
Naja, also, ist schon ein Problem. Also
aber, weil, es ist machbar.
Ja.
Aber wenn wir jetzt so ChatGPT oder sowas halt Sachen zusammenfassen lassen wollen, dann müssen wir die Daten ja einfach auf irgendwelche anderen Server schicken. Und dann müssen wir uns erstmal die Erlaubnisse von den ganzen Teilnehmern des Podcasts mit einholen. Nicht, dass wir da einfach...
Also ich sehe das nicht, dass wir die Transkripte da durch die Welt schicken, sondern ich glaube, auch das müssen wir lokal machen.
Das auf jeden Fall.
Also grundsätzlich würde ich mich natürlich, kann man sich auch naiv hinstellen und sagen, ey, wird doch eh publiziert. Ja? So, und wenn ihr es auf YouTube hochladet, habt ihr auch irgendwie eine Volltexterkennung im Hintergrund so. Und das ist jetzt nun keine Geheimdaten, sondern es soll doch gerade public werden. Also was genau ist euer Schmerz, das jetzt irgendwie noch einer LLM zum Fraß vorzuwerfen? Trotzdem würde ich mich aus vielerlei Gründen wohler fühlen, wenn wir jetzt also nicht irgendwie einen OpenAI-Broker würden oder was auch immer, insert your LLM hier, sondern das lokal auf einer Open-Source-LLM-Engine.
Kurze Frage, warum muss das Ultraschall machen? Warum machen wir nicht ein neues Tool, was dafür ist, Podcast-Zusammenfassung zu machen? Dann haben wir nämlich nicht den ganzen Reaper-Quatsch. Nur so als Idee.
Also innerhalb von Reaper werden wir es dann sowieso nicht machen, sondern das wird dann irgendwie lokale Tools halt sein. Ne? Ja. Ganz einfach, weil es halt jemand TM tun muss.
Ja, aber wir müssen es ja nicht Ultraschall nennen. Wir können ja dann sagen, hier ist vom Ultraschall-Team präsentieren wir deinen Podcast-Zusammenfasser-TM.
Ja,
den schreiben wir schön in irgendeiner sinnvollen Programmiersprache.
Der Leute, Punkt ist,
und dann gibt es dieses Tool.
Ne? Ich sehe den Punkt, aber wir haben halt in der Mitte viele Punkte, die dann viel mit Ultraschall zu tun haben.
Ja, also da können wir ja einen Exporter und Importer bauen, da können wir ja alles machen. Aber,
So, weil ich das, was ja Joram ja gezeigt hat, und das war ja kein Fake, sondern es ist wirklich up and running, man kann sich das bei mir angucken, dass du halt die Volltexte wirklich über der Wellenform liegen hast und dass du damit live in Ultraschall suchen kannst, so wann hat wer nicht XY gesagt, so. Das funktioniert ja so und das ist dann ein Killer-Feature und das dann wieder zu sagen, so, das kannst du optional machen, wenn du irgendwie auch zufälligerweise noch Ultraschall installierst, also ich würde das eher so auch vom Marken-PR-Kern her sagen, so, nee, das ist in Zukunft einfach mal ein Flaggschiff, Lighthouse, was auch immer, Feature, was irgendwie halt Ultraschall mitbringt und andere halt nicht so.
Wenn du es zum Schneiden nehmen willst, gebe ich dir recht, ja. Aber wenn du jetzt nur sagst, ich
erzeuge Metadaten. Die Kapitelmarken brauchen wir drin in der Timeline, genau. Weil die willst du vielleicht nochmal feintunen. So. Da hilft es dir auch nichts, wenn das ein externes Tool ist.
Nein, du kannst so sagen, ich mache meinen Export und dann kriege ich eine Chapterliste zurück und die importiere ich.
Ja.
Dann trennst du die, also die Frage ist Ultraschall ein Audioschnittprogramm oder ist das nachher so eine, ich kann alles damit machen?
Es ist ein Podcast-Produktionsstudio.
Ich glaube, wir verlieren uns da gerade ein bisschen technischen Details.
Ja, das besprechen wir morgen, deshalb sind wir ja hier.
Ach so.
Da ist noch eine Frage aus dem Publikum.
Und dann müssen wir, glaube ich habe keine Ahnung, aber macht das nicht auch Phonik auch? Und dass man es dort über Whisper praktisch zurückbekommt und so?
Kann man machen. Jetzt, genau. Jetzt sage ich natürlich nichts mehr ohne meinen Anwalt. Vieles macht auch Phonik. So, Auphonic kostet aber halt Geld und teilweise dann auch mal gar nicht so wenig. So. Und einer der, so, also ich bin mit Georg, glaube ich, sehr friedlich seit ganz, ganz vielen Jahren unterwegs, aber mein Grundansatz war immer, vieles von dem, was halt Auphonic Cloud-basiert gegen Geld macht, machen wir lokal umsonst. So, und ich glaube nicht, dass wir ihm mit dem Claim irgendwie große Marktanteile abgraben und ihn da in Bedrängnis bringen, er hat ganz andere Zielgruppen. Aber davon würde ich ehrlich gesagt ungern abrücken. Ja, und jetzt wieder so eine Konstruktion zu bauen, so, ja, und dann schickst du erstmal deine ganzen Files nach Auphonic hoch und dann kriegst du die Transkripte zurück und die importierst du dann wieder in Ultraschall. Das würde ich alles nicht haben wollen, sondern das muss so eine One-Button-Geschichte vor Ort lokal in der Software sein. So, und in Bezug auf Texterkennung sind wir da jetzt einfach schon mal. Ja. Das heißt also, Whisper ist selbst im Medium-Modell absolut in der Lage, einen Podcast sauber zu transkribieren. Habe ich mit diversen Freakshow-Folgen ausprobiert. Zumal wir halt ja nicht auf der Summe arbeiten, sondern auf den Einzelspuren. Das ist ja eben eine der großen Features, die wir dort einfach haben. Du hast halt einfach einen einzelnen Sprecher, Sprecherin auf der Spur und die kannst du ziemlich sauber einfach transkribieren und kannst es auch nochmal glätten und sagen, so bau nochmal so die schlimmsten sprachlichen Verunglücklungen hier raus, um das Ganze noch irgendwie online bringen zu können oder sowas. Auch sowas geht sehr, sehr gut. So, aber dann dieser zweite Schritt, das dann noch von einer LLM vernünftig bearbeiten zu lassen, was das, was ich gerade gesagt habe, beinhaltet, also diese sprachliche Glättung beispielsweise, das muss eine LLM machen, das macht Whisper nicht. Da sind die Open Source Projekte derzeit noch nicht. Aber ich glaube, da werden sie innerhalb von Monaten wahrscheinlich hinkommen, weil im Moment tut sich da wieder sehr, sehr viel in dem Sektor. Und dann haben wir natürlich auch wieder ein zusätzliches Installationsproblem. Ja, also wie kriege ich dann irgendwie die gigabyteweise Modelle eigentlich auf dem Rechner so, weil die sind dann mal groß, ja, damit das Ganze irgendwie vernünftig funktioniert. Wir haben so ein gewisses Accessibility-Gerechtigkeitsproblem, haben die Leute dann auch irgendwie Maschinen, die dort stark genug sind, das in vertretbarer Zeit zu machen, oder muss man dann sagen, okay, lass es über Nacht laufen und dann freut ihr euch am Morgen über die Ergebnisse?
Mach's per Hand, ist schneller und günstiger.
Ja, aber, ne,
aber
die faulen Leute,
will
man halt, also ich sage ja auch nicht, dass wir das alles so machen, das also kommen wird, ich sage nur so, das ist ein Bereich, in dem ich echt experimentieren werde und ich glaube, da sind noch Nuggets zu schürfen und zu heben. Ich bin da ganz optimistisch.
Dann kommt noch die ethische Frage, wo haben die LLMs trainiert und so. Wollen wir das, das LLM, was, keine Ahnung?
Naja, bei den Open-Source-Geschichten ist es ja auch meistens offengelegt, was das Trainingsdatenset ist. Ne? Genau. Und am Ende brauchen wir dann ja auch kein Reasoning und brauchen nicht groß irgendwie mathematische Verrenkungen, sondern die müssen halt einfach mal gut mit Text umgehen können. So. Ja. Und das, da, glaube ich, werden die Open-Source-Modelle hinkommen in den nächsten Monaten. Aber wir werden sehen.
Wir werden sehen.
So. Machen wir Deckel drauf oder noch jemand was zu sagen hier auf der Bühne? Ansonsten, ja, wir sitzen hier jetzt noch ein paar Tage hier rum. Ich vor allen Dingen immer abends, weil tagsüber Kinder. Aber hier die Kollegen.
Programmieren die schon Lua eigentlich?
Die programmieren noch überhaupt nichts. Sie sind eine kapitale Enttäuschung im Moment, Scheiße. Was jegliche Art von also auch bei Minecraft fängt es jetzt gerade so an, so in dem Hacking-Bereich, so wie man irgendwelche Glitches ausnutzt. Aber hier wurde noch keine Zeile Code zu meinem Leidwesen geschrieben. Wir arbeiten daran. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank hier fürs Zuhören. Nochmal ganz dicken Dank hier an das Team. Ihr habt sehr viel mehr gemacht als ich für diese Release, muss man auch einfach mal so festhalten.
Echt nicht.
Und naja, doch, die Keynote gehalten. Ja. Von daher, es geht aber weiter. Ich habe Bock auf viele Dinge, die ich mir für die Sechser vorstelle. Und dann können wir schauen, ob wir uns in einem Jahr hier wieder treffen und wie die Welt dann aussieht.
Ja, 6.2.
Bis dahin, habt Spaß, macht cooles Zeug. Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Thank you.